So langsam beginnt sie, die heiße Phase der Liga. Ab den 30. Spieltagen, da wird's richtig knackig. Und das mag man auch. Im Tabellenkeller, im Rennen um die Champions League. Ah ja, und dann ist der FC Bayern noch Meister geworden. Wir werden darüber sprechen mit Carina Dilk. Sie ist crossmediale Sportjournalistin beim SWR und beim BR. Und mit Dani Rosbach von der Frankfurter Rundschau, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Könnten auch kalibrierte Linien den Ball ins Tor schießen. Schade, dass wir das Christoph Daum nicht mehr fragen können. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, zum allerersten Mal Carina Dilk hier begrüßen zu dürfen. Carina, wie schön, dass du Zeit und Lust auf den Rasenfunk hast.
Ja, und jetzt noch zum Saisonendspurt. Ich habe richtig Lust. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und es war ja auch, also ist das bei dir auch so, dass quasi so ab den 30. Spieltagen, da geht es bei mir immer richtig los? Also es ist so ambivalent. Einerseits weiß ich, oh Gott, ich muss jetzt den Rasenfunk Royal, den großen Saisonrückblick planen. Der muss spätestens mit dem 30. muss es losgehen. Und auf der anderen Seite aber halt auch, ja, du merkst einfach, jetzt werden viele Spiele nochmal wichtiger, die man in der Hinrunde einfach so weggeguckt hat.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass immer wenn dann Frühling wird und dann die Terminkalender vielleicht auch voller, was so Sommer- und Grillpartys und so angeht, und man selber hat aber auch einen vollen Sportkalender, dann muss man immer mal gucken, wie man das gut verbinden kann.
Oh ja, oh Gott, ja, ja, ich kenne jemanden. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle an Andreas, der seinen Geburtstag am Champions-League-Finale feiern wollte, hier in München. Also er hat einen
großer
Favoriten im Champions-League-Finale, ja. Genau, aber
Hochzeiten
wirklich.
Auch immer schwierig. Aber
oh ja, oh ja, ja. Wobei bei Hochzeiten, das sind so große Termine, da würde ich sagen, Rahmenterminkalender vorher checken, das muss dann schon sein. Aber gut, vielleicht bin ich da auch speziell. Also schön, dass du hier bist und schön, dass zum 14. Mal Daniel Rosbach hier ist. Hallo Daniel.
Hallo. Eine Freude.
Ich hoffe, bei dir ist es mit dem Saisonendspurt-Adrenalin auch was Positives oder machst du dir Sorgen? Wir wissen ja, du bist ja ganz lange beim Textilvergehen dabei gewesen und ja auch immer noch mit dabei. Deswegen hast du einen Union-Schwerpunkt in deinem Leben. Setzt es dich gerade eher unter Stress, das Saisonfinale?
Also ich fühle da gewisse Energien jetzt gerade schon wieder freigesetzt, dadurch, dass irgendwie ein bremsender Faktor da sich gelöst hat. Aber bin in dieser Saison irgendwie emotional jetzt nie so auf ganz hohe Touren gekommen, weil ich einerseits nie so richtig Angst hatte, dass da ein Abstieg passieren könnte, aber auch mich nichts besonders angezündet hätte. Deswegen ungefähr so in diesem zweiten Gang bin ich da jetzt auch immer noch, glaube ich. Und machen wir da auch, kommen wir nachher ja darauf zu sprechen, jetzt da keine größeren Sorgen, dass da was Dramatisches passiert, aber bin auch nicht komplett mobilisiert.
Ja, okay. Im zweiten Gang. Im zweiten Gang, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung, hat ja letztlich auch Bayern jetzt dann die 35. Meisterschaft geholt. Überraschend ist das für niemanden mehr. Über die Art und Weise werden wir, glaube ich, dann gleich noch sprechen können, wenn wir ins Spiel reinblicken. Aber Carina, mal so allgemein gesprochen, ich meine, du bist ja dann auch eben mit dem BR nah dran und mit dem SWR passenderweise auch noch am VfB. Also es ist eigentlich dein Spiel gewesen. Es war eigentlich der Dilk-Klassiko, möchte man so sagen.
Ich lieb's, ja, jetzt schon. Super, ja.
Was sind deine Gedanken zu der Meisterschaft der Bayern?
Also ich muss ehrlich sagen, also eine Überraschung war es ja jetzt nicht mehr. Als ich die Aufstellung gestern gesehen habe mit den vielen Wechseln, war ich schon kurz so, ah krass. Also klar, der Fokus liegt auf anderen Spielen, aber dann schon auch zu sagen, okay, wir können jetzt zu Hause die Meisterschaft klar machen und wir haben so eine Bank, fand ich spannend und war ja dann auch ein kleiner, mini, kurzer Dämpfer von Chris Führig. Aber dann... Es ist einfach Wahnsinn, wenn man sieht, wie die Bayern das dann runterspielen und quasi angefixt sind und dann immer eine Lösung parat haben. Und ich finde, das spricht auch für die Saison wirklich diese Mentalität, auch mit Rückschlägen oder mit Gegentoren umzugehen. Das sind einfach Qualitäten, die für mich in dieser Saison besonders aufploppen.
Mhm. Und Fürth hat eben so jeder Menge Tore geführt. 109 sind es jetzt schon. Aber die Rekorde, sie sind noch nicht final beim FC Bayern. Da muss man noch bis zum 34. Spieltag warten.
Da kann Daniel, noch ein bisschen was dazukommen.
Da kann noch was dazukommen. Ja, du als crossmediale Journalistin, du weißt ja, da sind dann solche Rekorde auch wichtig. Da kann man dann gut mal ein Posting und Content zu machen. Deswegen, da gucken wir alle genau drauf. Daniel, der Kicker hat einen Kommentar geschrieben mit dem Titel: Diese Bayern sind auch ein Meister der Herzen. Und bezogen ist es auf den Spielstil. Lach doch nicht schon vorher. Okay, dann muss ich deine Meinung dazu nicht mehr abfragen.
Also, man kann schon sagen, dass Bayern aus ihren Möglichkeiten das macht, was man aus diesen Möglichkeiten machen kann. Und das sieht man halt mit irgendwie, was war das jetzt, glaube ich, plus 80 Tordifferenz und Dortmund hat, glaube ich, plus 30 oder so. Mhm. Also das führt natürlich den Begriff Wettbewerb so ein bisschen ad absurdum, aber natürlich ist es, also kann ja Bayern jetzt schon was dafür strukturell, aber ja nicht dafür, nicht diejenigen, die dann jetzt irgendwie sportlich Dinge machen. Die spielen ja dann so gut Fußball, wie sie es können und trainieren Fußball so gut, wie sie es können und dann kommt dabei schon was Beeindruckendes auf einer gewissen Ebene hinaus raus. Gab ja durchaus auch schon Saisons, wo sie Meister geworden sind oder die eine, wo sie nicht Meister geworden sind, wo das nicht so war. Also es ist ja auch nicht ganz von alleine. Natürlich sind die strukturellen Bedingungen aber so, dass das halt irgendwie dann schon auch der erwartbare Ausgang der ganzen Geschichte ist. Deswegen, mein Herz fliegt dem jetzt nicht zu, aber so rational anerkennen, dass sie das, was sie da machen wollen und was sie auch machen müssen in dieser Konstellation, gut machen, das kann man schon.
Aber du hast dich um die Antwort herumgedrückt, Daniel. Sind sie in dein Herz reingekommen? Ich lese mal kurz vor, was Frank Linkisch dazu geschrieben hat. Tore sind die Essenz des Spiels. Wegen ihnen kommen die Zuschauer ins Stadion. Sie wollen unterhalten werden, lieben das Spektakel. Und so wie Companys Team fast immer spielt, kommen sie gerne. Du etwa nicht.
Nö, also ich bin ja in die Stadien.
Das war eindeutig.
Knallhart.
Ich bin in die Stadien, in die ich gekommen bin, ja auch durchaus wegen irgendwie Grätschen, die irgendwelche Konter verhindern und dann irgendwie 0-0 über die Zeit bringen. Die habe ich ja lauter bejubelt, als so manches Tor in der Allianz Arena, glaube ich, dieses Jahr bejubelt wurde. Von daher ist das nicht das, was mich bei Fußball primär anzündet, aber finde es natürlich schon schön, wie die Fußball spielen und honoriere das, aber ja, es wird halt auch schon genug honoriert, deswegen ist mein Herz da vielleicht auch gar nicht so notwendig.
Ja, interessant. Aber du hast hinten raus gerade noch so die Kurve bekommen, wobei man sich ja schon die Frage stellt, Carina, also dadurch, dass die Meisterschaft an sich jetzt nicht mehr das Thema ist, versucht man ja dann eher so Bezugpunkte herzusetzen. Und ich muss sagen, also ich habe da auch deshalb drüber nachgedacht, weil ich war gestern im Deutschlandfunk nach dem Spiel zugeschaltet und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, ja gut, welche Punkte kann man eigentlich zu dieser Meisterschaft machen? Und also in meinen Augen ist es schon eine besondere, weil ich den Eindruck habe, jenseits aller Rekorde, die natürlich auch für sich stehen, haben da vor allem Team und Trainer zusammengefunden, die einfach sehr, sehr gut zusammenpassen. Also Kompany hat die komplette Akzeptanz des Teams und er lässt aber auch einen Fußball spielen, der exakt zu diesen Spielern passt. Also im Grunde das, was Daniel einleitend gesagt hat, aus ihren Möglichkeiten machen sie dann auch das Beste. Und da muss ich jetzt aber echt schon, also da muss ich ins höchste Bayern-Regal greifen, um andere Trainer zu finden, wo ich sagen würde, ja, da war das auch so eine Symbiose. Also Jupp Heynckes ist eigentlich so wenn man jetzt mal die letzten 20 Jahre nimmt, fast der einzige Trainer, bei dem das auch so war. Siehst du das genauso?
Ja, also Jupp Heynckes ist natürlich, ich glaube, für jeden Bayern-Fan nochmal wirklich eine ganz spezielle Beziehung. Ich persönlich finde, dass Kompany es geschafft hat, wirklich da eine Mannschaft zu formen, ein Team hinzubekommen, auch was die Jugendarbeit angeht. Wirklich, was hatten wir Diskussionen vor der Saison mit der Kader ist zu klein und weiß ich nicht, aber ja, mit den verschiedenen Möglichkeiten und wie man jetzt spielen kann, flexible Systeme, wenn man Upamecano auch sieht, der auch vorne da mal mit eingreift oder Harry Kane hinten, also das sind wirklich Punkte, wo man sagt, hey, das macht sie ja auch so gefährlich und so unberechenbar, dass man da wirklich immer nicht weiß, was man quasi bekommt.
Und das haben wir ja letztlich auch dann im Spiel gesehen gegen den VfB Stuttgart, der ja als Tabellendritter angereist ist zum FC Bayern, also nicht in der spieltagsaktuellen Tabelle, aber eben vor diesem Spieltag. Der VfB geht noch in Führung in der 21. Minute durch Chris Führig, du hast es vorhin schon erwähnt, Carina, und dann braucht es aber nur 5 Minuten, 31. Minute, 33. Minute, 37. Minute und es steht nach Toren von Guerrero, Jackson und Davis 3:1 und spätestens ab dem 4:1 durch den dann eingewechselten Harry Kane, also das an sich sagt auch nochmal viel aus. Also die Bayern kommen aus einem 4:3 gegen Real Madrid, rotieren auf 8 Positionen und bringen dann erst in der Halbzeit Harry Kane und Michael Olise für Musiala und Diaz. Also mit dem 4:1 nach 52 Minuten kam das Spiel in so einen, ja, Trudelmodus wäre zu viel, weil Bayern wollte schon noch weiter nach vorne spielen. Das zeichnet den FCB ja gerade aus. Weitere Tore gab es allerdings nur auf der anderen Seite. Cema mit einem sehr, sehr schönen Schuss in der 88. Minute kann immerhin auf 2:4 stellen, was ja Daniel auch für die Tordifferenz vom VfB Stuttgart noch eine Rolle spielen könnte. Denn da wird es jetzt nochmal ganz, ganz eng mit der Champions League. Wenn wir mal versuchen, die VfB-Sicht auf dieses Spiel auch hier darzustellen, wie würdest du denn die beschreiben?
Ja, das 1-0 hat mich in dem Moment schon überrascht, weil ich mir so dachte, okay, das war jetzt auch das erste Mal seit einer Viertelstunde mindestens, dass sie überhaupt am Ball waren. So, dann war das natürlich schick gespielt, schöner Steckpass auf Führig, der dann schön reinschießt. Bis dahin hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie damit angetreten sind, mit der Hoffnung oder dem Glauben, da an dem Spiel irgendwie relevant teilnehmen zu können, was ja schon auch schon mal anders war in der Vergangenheit. Also Stuttgart hat gegen Bayern ja in den letzten Jahren schon auch gute Spiele gemacht. Ich fand, diese Energie hatten sie jetzt und den Drive, das zu schaffen, habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. Nach dem 1-0 gab es dann schon eine Phase, wo sie ein bisschen drin waren im Spiel, bis dann halt die Tore gefallen sind. Und dann fand ich, war das aber auch schon eher so Meisterschaftsfeier-Spalier wieder. Klar, das eine Tor, du hast gesagt, kann schon nochmal einen Unterschied machen raus, aber so den Plan entweder genauso spielerisch mithalten zu wollen oder die Bollwerk-Beton-Anrühr-Variante zu wählen. Also ich fand es war so ein Mittelding und mit Mittelding ist halt gegen Bayern schwierig, weil dann die Qualität einfach so groß ist, dass du dann halt im Zweifel so auseinandergespielt wirst, wie das dann in dieser Phase mit den 3 Toren halt passiert ist, in ja vorher ja auch schon. Also es war jetzt nicht so, dass Bayern dann erst ein Spiel gefunden hat, sondern es gab ja vorher schon auch genug Chancen, dass das auch vorher schon hätte klar sein können.
Ja, wobei, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Carina, wie du das siehst, also das ist so eine Henne-Ei-Diskussion. Sebastian Hoeneß hat auch nach dem Spiel gesagt, naja, wir laden ja Bayern auch wirklich 3-mal zu Gegentreffern ein, ehrlich gesagt beim 4. auch, also das muss es auch nicht so sein, dass da erst Goretzka so frei steht und dann Kane so frei steht nach einer Ecke, aber also gerade diese Aufeinanderfolge von Ausgleich und dann 1-2, eben im Grunde vom Anstoß weg und Jelz spielt dann, weil er angepresst wird, einen Fehlpass und dann stehen sie in der Unterzahlsituation im eigenen Spiel auf Aufbau. Das war halt schon sehr einfach und ehrlicherweise, ich wüsste selber gar nicht, wie ich das beantworten würde, weil auf der einen Seite hat Sebastian Hoeneß recht, dass es halt wirklich schlechte Abwehrsituationen waren aus Sicht des VfB und dann wird es halt nochmal schwieriger gegen den FC Bayern. Insgesamt fand ich die Spielanlage aber auch ohne Dennis Undav mit Thiago Thomas vorne drin ja auch nicht so wahnsinnig vielversprechend. Also da war dann tatsächlich das 1-0 auch der schönste Angriff vielleicht des kompletten Spiels vom VfB. Vielleicht noch mit Ausnahme dann der Chance, die dann letztlich zum Treffer in der 88. Minute führt. Wie würdest du das sehen?
Ich finde super, dass du gesagt hast, die Frage ist irgendwie, weißt du selber nicht, wie du sie beantworten sollst und schickst sie
ja,
rüber.
Du machst jetzt einfach.
Smart. Ja, smart. Ja, ich glaube, da 3 Tore in so einer kurzen Zeit zu kassieren, macht einfach extrem viel mit einem. Und gerade Jelz, es war dann nicht sein Momentum in dieser Phase. Und dann musst du dich, glaube ich, auch erstmal berappeln. Ich muss sagen, ich hätte mir schon in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Esprit nochmal gewünscht von Stuttgart. Aber dann ist halt Harry Kane auch gnadenlos, gleich als er eingewechselt wird. Und ja, das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo man vielleicht dann versucht hat, nochmal anzugreifen und dann wird das direkt im Keim erstickt. Aber ich würde gerne noch eine Zahl nachliefern zum Thema Zahlen, was du vorhin meintest, und zu Kompany noch. Und zwar war das sein 50. Sieg Und nur Guardiola hat weniger Spiele dafür gebraucht. Also wenn wir nochmal ins Trainerregal gucken. Genau, das hatte ich vorhin nicht parat.
Und unter Guardiola hätten sie jetzt dann alles verloren, was jetzt dann nach der sicheren Meisterschaft gekommen wäre. Also
wenn
ich überspitze
das Pep
vielleicht
Guardiola mal hört, ja.
Ja, das kann er ruhig hören. Also das ist, hatte er ja wahrscheinlich 999 Dantes zu wenig, um das noch irgendwie über die Zeit hinzubringen. Aber ja, aber wenn wir noch ganz kurz beim VfB bleiben und dann aber auch noch sportlich über die Bayern sprechen, Daniel. Also was man gesehen hat, war, es gab schon immer wieder so Ansätze. Also Tchema, der schießt nicht nur dieses Tor, sondern er spielt ja auch einen wirklich sehr, sehr schönen Pass auf El Canous. Da kommt dann Urbich rechtzeitig aus dem Tor raus. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Urbich in der zweiten Hälfte überhaupt eingreifen musste. Hinten haben wir, die Verteidigung haben wir schon thematisiert, dass Finn Jeltsch jetzt nicht den besten Tag hatte. Das ist, hat man beim 1:1 gesehen, wo er sich gemeinsam mit El Canous austribbeln lässt. Vor allem 2:1 spielt er den Fehlpass, wird dann ja auch ausgewechselt in der Hälfte. Es gab noch so Rettungsaktionen, also Chabot, Grätschmer, Musiala, super ab, Mittelstädts Kopfball-Rettungstat auf der Linie war vielleicht die schönste Kopfball-Rettungstat auf der Linie, die ich in dieser Saison gesehen habe, vielleicht sogar länger, weil der Schlenzer von Ulisse war ansonsten wirklich perfekt. Aber was glaubst du denn, kann der VfB jetzt mitnehmen, für den ja die Saison jetzt ganz wichtig weitergeht, jetzt dann im Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg?
Also aus dem Spiel, ich habe da jetzt nicht so viel gesehen. Klar, das Tor war so eine, war finde ich auch so ein typischer Stuttgart-Angriff in gut. Also die Zielstrebigkeit, Präzision, Beweglichkeit, die Laufwege, finde ich, das war so, wenn man mehr solche Angriffe als zwei pro Spiel hinkriegt, hat man, glaube ich, da schon noch ganz gute Aussichten. Ansonsten habe ich da jetzt in dem Spiel ehrlich gesagt nicht so viel gesehen, aber wie gesagt, die ganze Dynamik davon war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass Stuttgart da jetzt mit maximalem Einsatz dran teilnimmt an diesem Spiel.
Ja, fair. Vielleicht ist es dann auch so, also bei der Auswechslung von Angelo Stiller habe ich mir das gedacht, in der 65. Minute, das wirkte auf mich dann schon so ein bisschen wie, okay, also wir brauchen dich auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Pokal-Halbfinale und dann geht's ja in der Liga auch hochinteressant weiter. Also man spielt noch gegen Platz 4 und Platz 5, gegen Platz 5 und Platz 6, Entschuldigung, und liegt gerade auf Platz 4. Also sprich, der VfB Stuttgart hat die Champions League Qualifikation auch in der eigenen Hand, aber muss eben jetzt dann in Hoffenheim, nachdem man vorher noch zu Hause gegen Werder natürlich gespielt hat, und dann zu Hause gegen Leverkusen an den Spieltagen 32 und 33. Da könnte es sich entscheiden oder zumindest es eine Vorentscheidung geben. Ein bisschen wirkt es schon so, als ob man da drauf, ja, dann hingespielt hat am Ende des Spiels.
Ja, ich fast immerhin spielen sie dann am letzten Spieltag in Frankfurt gegen eine Mannschaft, die sich so ein bisschen eher im Niemandsland befindet, aber da kommen wir dann ja auch noch später zu.
Ich habe noch ganz kurz überlegt, rechne ich die noch mit dazu, aber ehrlicherweise nein, nach diesem Spieltag nicht mehr, auch wenn es natürlich sein kann, dass es für die SGE dann auch noch um Rang 7 geht, das ist, will ich nicht ausschließen, plus bis dahin wissen wir ja vielleicht auch, ob diese 0,19 Punkte zu Spanien noch aufgeholt wurden in der UEFA-Wertung. Das heißt, es kann sich noch ein bisschen was verändern. Aber das ist so ein bisschen die etwas deprimierende VfB-Sicht auf dieses Spiel. Und dann haben wir ja aber, Carina, auch noch sportlich den FC Bayern, der eben dieses 4:3 gegen Real hat. Ein Spiel, ja gut, ich denke, das haben alle mitbekommen, wie das so gelaufen ist. Ist dreimal in Rückstand geraten, dreimal zurückgekommen und dann auch unter Einfluss einer gelb-roten Karte gegen Camavinga dann dieses Spiel gewonnen, die Bayern. Sie rotieren jetzt dann 8-mal und spielen dann wie? Also wie haben sie dir jetzt dann letztlich sportlich gefallen in diesem Spiel gegen den VfB?
Ich muss sagen, ich fand, also natürlich sehr, sehr gut, aber gerade auch so ein Musiala. Also ich finde, das ist, der hat jetzt klar nur eine Hälfte gemacht, aber das war ja das eine Solo war ja nicht das erste, also er kam ja immer wieder und ich finde gerade auch mit Blick auf die WM kann, wir machen jetzt hier keine Kahn-Diskussion auf, aber kann das schon auch viel Selbstvertrauen ja auch wieder geben und wenn du dieser Wechsel wirklich mit Ulisse und Kane dann in der Halbzeitpause, ich glaube, international würden viele Vereine mit den Ohren schlackern, also nicht nur in der Bundesliga. Und dann bringst du halt auch nochmal einfach so viel Qualität auf den Platz und individuelle Klasse, wo du sagst, boah, kann man mal machen. Und deswegen, glaube ich, war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt, einfach dann direkt die Reaktion gezeigt nach dem 1:0 und dann ciao Kakao. Oder Bierdusche, eben nicht.
Ja, eben nicht, ja. Das wichtigste Thema aller JournalistInnen nach diesem Spiel. Gleichzeitig hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, nochmal was Neues zu lernen, Daniel. Also wir haben Guerrero nominell als Rechtsaußenspieler gesehen. De facto war es dann eher so, Stanisic hat eigentlich fast immer die Breite besetzt und Guerrero war dann so ein zweiter Zehner oder Achter rund um Musiala herum. Also dann doch eher klassischer. Ganz selten war er auch mal in der Spitze. Aber was sagt das oder sagt das noch was über den FC Bayern aus, dass man eben 8-mal rotiert und im Grunde, wenn wir das 0:1 ausnehmen, das eigentlich kaum zu sehen ist?
Ja, ich meine, wenn man sich halt die Leute anschaut, die dann eingewechselt werden, klingt das natürlich krass, aber wenn man sich die Leute anguckt, die gespielt haben von Anfang an, ist es ja genauso krass. Diaz, Musiala und Guerrero ist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass wenn man das so im Vakuum hört, dass man sich denkt, ah, das ist bestimmt die B-Help.
Also,
das ist ja genau der Luxus, den sie dann haben. Ich finde auch Musiala zum Beispiel gutes Spiel gemacht. Dieses Solo fand ich auch ein bisschen witzig, weil das ja auch so eins ist, wo die beiden Stuttgarter, ich habe gerade vergessen, wer es war, schon auch an den Ball kommen, aber halt nur so, dass Musiala dann den Ball danach wieder hat. Das hat mich so ein bisschen an Messi erinnert, bei dem das ja auch gerne mal so war. Da waren dann meistens die Ballkontakte für die Gegner noch marginaler. Aber dann ist es trotzdem so, dass das vielleicht auch was mit den Spielern, die in so ein Dribbling so gehen können, zu tun hat, dass sie dann das Gefühl und die Dynamik haben, dann trotzdem weiter am Ball zu sein, schneller darauf zu reagieren, wie der dann springt und so weiter. Und genau, das fand ich schon ein Zeichen, dass da die Form auch stimmt bei den Leuten, die da jetzt diese Saison vielleicht nicht ganz so sehr geprägt haben. Und Diaz zum Beispiel finde ich die ganz, also ist ja jetzt keine neue Bemerkung, aber es ist halt schon ein krasses Niveau, was der einfach auch ziemlich konstant bringt. Du hast Stanisic angesprochen, das fand ich ganz witzig, der hatte so eine Szene, wo er einen Laufweg in den Strafraum hatte und dann einen Chipball bekommt und sich dann ganz furchtbar ärgert, dass er den nicht aus der Luft gepflückt bekommen hat. Das zeigt ja auch, wie verteilt die Gefahrenquellen in dieser Bayern-Mannschaft sind. Und von daher ist es, wenn man so sagt, das ist das Spiel, mit dem sie jetzt die Meisterschaft klar machen, fand ich, dass man auf jeden Fall auch sagen kann, dass es irgendwie eine angemessene Weise ist, das klar zu machen, so von der Art, vom Standard, den sie dann nochmal gezeigt haben. Wie gesagt, auch mit dieser Rotation,
die Mannschaft, die dann
auf dem Platz stand, war auf jeden Fall meisterschaftswürdig.
Also würdest du sagen, Meister der Herzen, habe ich richtig rausgehört.
Ich glaube, das hast du genau so richtig rausgehört. Ja. 1:1.
Das ist auch meine große Stärke. Jeltsch und Elkanus waren das beim Musiala-Dribbling, die da so ein bisschen Pech hatten. Aber genau, Musiala ist natürlich der Name, über den viele nach diesem Spiel gesprochen haben, auch weil sich Serge Gnabry im Abschlusstraining verletzt hat, einen Adduktorenausriss. Damit wackelt auch die Weltmeisterschaft. Nach dem, was ich gehört habe, wohl beim Elfmeterschießen am Ende des Trainings. Und ich weiß leider nicht mehr, in welcher Biografie ich das neulich gelesen habe, aber es gibt mindestens einen Trainer, der genau aus diesem Grund das, was man am Ende des Trainings gerne macht, habe ich auch immer gerne gemacht, nochmal aus der Distanz aufs Tor schießen, nochmal richtig durchballern, das zu verbieten, weil nämlich die Belastung der Muskeln dann schon so ist, dass dann eben genau sowas passieren kann im Fußball. Aber wie gesagt, ich hab gerade so viele Bücher parallel gelesen, deswegen kann ich nicht mehr sagen, wo ich das gelesen habe. Ist aber natürlich halt sowohl für Serge Gnabry, der eine tolle Saison gespielt hat, bitter, als auch für den FC Bayern, für den es ja in der Champions League und jetzt ja dann gegen Leverkusen im Pokalhalbfinale auch noch um zwei weitere Titel geht. Das Trostpflaster ist aber, dass Jamal Musiala zumindest in diesem Spiel eine tolle Partie gemacht hat. Und ich wollte noch kurz auf Luis Diaz eingehen, denn der ist zweimal ist er negativ aufgefallen, weil er zweimal eine Ecke verursacht hat, völlig unnötig in der Anfangsphase. Da dachte man sich noch, okay, was ist mit ihm los? Aber sowohl vor dem 1:1 als auch vor dem 2:1 von Bayern ist es Diaz, der Bayern im Ballbesitz bringt. Ich fand vor allem das 1:1 interessant, Da hatten sie eine Ecke und Jamie Leveling hat an der linken Seitenlinie den Ball und Luis Diaz läuft ihn an und macht aber komplett den Pass, die Linie entlang, macht er komplett auf, also er presst ihn nicht und Jamie Leveling will aber diesen Pass nicht spielen, weil sie hinten auch ganz gut standen und das ist eigentlich auch so ein Pass, den will auch Sebastian Hoeneß nicht so gerne sehen, weil eben die Seitenlinie entlang, der ist recht leicht abzufangen, deswegen entscheidet er sich um, will doch dribbeln und in der Sekunde hat es Diaz schon gesehen, ist dazwischen, holt sich den Ball, so kommt der FC Bayern vorm 1:1 im Ballbesitz. Und vorm 2:1, da spielt Finjelsch zwar den Fehlpass, aber warum spielt er ihn? Weil Luis Diaz aus dem toten Winkel kommt in der Sekunde, in der Jeltsch nach links guckt, kommt er von rechts und presst ihn. Und Jeltsch verliert zwar nicht direkt den Ball, aber wegen des Pressings von Luis Diaz. Und weil das so zwei plakative Szenen waren, zusammen mit den zwei verursachten Ecken für den VfB, wollte ich ihn noch hier nochmal kurz erwähnen. Der hat definitiv ein gutes Spiel.
Und nach dem Spiel hat er auch noch eine Szene gehabt, mit dem Foto sozusagen und den Meistershirts noch eine Rolle vorwärts oder rückwärts auf den Platz hingelegt. Also der hatte auf jeden Fall genug Energie gestern.
Ach, guck mal, das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, die Kakadu-Shirts, das ist ja sowieso nochmal was komplett anderes beim FC Bayern. Aber da wird noch genügend drüber berichtet werden. Es geht jetzt dann am Mittwoch ins Pokal-Halbfinale in Leverkusen, bevor man nach einem Auswärtsspiel bei Mainz 05 in Paris antreten wird. Also jetzt drei Auswärtsspiele in Folge für den FC Bayern, der logischerweise weiter Tabellenerster ist. Jetzt kann sich daran auch nichts mehr ändern. Und für den VfB Stuttgart, weil ich das vorhin so ein bisschen falsch wiedergegeben habe, also erst Pokalhalbfinale gegen Freiburg am Donnerstag, auch etwas ganz Besonderes, weil man halt auf den Fakt reagieren wollte, dass der VfB im Europa League Halbfinale hätte sein können zu diesem Zeitpunkt. Also Freiburg am Donnerstag und dann Werder Bremen, das sind die nächsten zwei Heimspiele für den VfB Stuttgart. So, und dann gibt's ja noch Borussia Dortmund und die Frage, wer kommt eigentlich in die Champions League? Da hätte Dortmund schon alles klar machen können mit einem Sieg bei Hoffenheim. Wir kennen aber auch so ein bisschen die Geschichte zwischen Hoffenheim und den BVB und so ein bisschen setzt es sich fort, aber diesmal unter ganz besonderen Umständen. Niklas Süle darf zum ersten Mal seit einer ganzen Weile wieder in der Startelf antreten und kreiert eine Szene, die vielleicht symbolisch für seine BVB-Zeit werden könnte. Er verletzt sich bei einer Aktion, bei einer Bewegung im Strafraum und während er noch fällt, schießt Kramaric und Süle erhebt den Arm und wird am erhobenen Arm getroffen. Das heißt, in dieser Szene gibt es nicht nur eine Verletzung, Niklas Süle muss ausgewechselt werden. Immerhin wissen wir inzwischen, es soll nicht das Saison aus sein, so sah es nämlich durchaus aus in dieser Szene, sondern es gibt auch noch einen Handstrafstoß und da tritt André Kramaric an. Und das kennt man wiederum, wenn Kramaric antritt. Dann trifft er auch 1:0 für die TSG aus Hoffenheim in einer ersten Hälfte, in der vom BVB auch wirklich sehr wenig zu sehen war. So wirklich ändert sich das in der zweiten Hälfte kaum. Es führt allerdings dennoch zum 1:1. Das wäre ja auch nicht so untypisch für diese BVB-Saison gewesen. In der 87. Minute, Serhou Guirassy hat einmal ein bisschen zu viel Platz von Kabak und trifft dann aus der Drehung sehr schön zum Ausgleich. Das ist aber noch nicht der letzte Treffer dieser Partie, denn in der 95. Minute schlägt Prast eine Flanke nach innen und trifft Riasson am angewinkelten Arm. Das war erst gar nicht so zu erkennen, aber der VAR greift ein und es gibt den zweiten Strafstoß. Wieder tritt Kramaric an, wieder trifft er dann in der 98. Minute. In der 100. Minute, also der 10. Minute der Nachspielzeit, gibt es dann sogar nochmal einen Freistoß für den BVB. Halb rechts vor dem Strafraum, alle Hoffenheimer Spieler stehen in der Mauer. Fand ich total interessant, aber der BVB war so fixiert auf den Schuss, dass sie da gar nicht drüber nachgedacht haben. Das hätte man vielleicht sogar kurz ausspielen können, ehrlicherweise. Julian Brandt tritt an und schießt drüber und der Schuss wurde von der Regie nicht mal gezeigt. Also da waren verschiedene mental schon ausgeklingt aus diesem Spiel, das muss man wirklich sagen. Daniel, was ist zu dieser Partie zu sagen? Kannst entscheiden, ob du mit der BVB-Perspektive oder der Hoffenheimer Sicht loslegen möchtest.
Ja, ich glaube, das war so ein Spiel, wo ich mir dann im Laufe des Spiels dachte, dass man daran ganz gut sieht, wie man manchmal so ein bisschen einen falschen Eindruck von dem Spiel auch im Kopf hat. Weil mein Eindruck die ganze Zeit noch war, dass es ein sehr gutes Spiel von Hoffenheim war und Dortmund da wirklich nicht viel zustande gebracht hat. Und beim Letzteren würde ich auch bleiben, aber dann habe ich mir irgendwann so gedacht, eigentlich begründet sich der positive Eindruck auf Hoffenheim vor allem halt irgendwie so auf den ersten 25 Minuten oder so. Mhm. Und war quasi dieser Prior, der dann gesetzt war durch diese Startphase, dann eigentlich zu gut. Und eigentlich haben dann beide wenig Zwingendes mehr zustande gebracht. Also im Kommentar war, glaube ich, auch gesagt, dass der Schuss von Gerassi dann im Prinzip der erste so richtig aufs Tor war von Dortmund. Das stimmt, glaube ich, auch. Aber zu dem Zeitpunkt hatte Hoffenheim dann halt wirklich auch schon lange nicht mehr am Spiel teilgenommen und hatte auch irgendwie dann schon lange keine zwingenden Offensivszenen mehr gehabt. Am Anfang waren sie wirklich gut reingekommen, finde ich, und waren auch, also die Führung war dann, du hast es ja schon beschrieben, sehr glücklich, wie die zustande kam, aber schon hoch verdient. Da hat mir Dortmund auch strukturell überhaupt nicht gut gefallen, weder nach vorne noch nach hinten. Aber dann ist es irgendwie so ein bisschen verflacht. Hoffenheim hat sich dann halt, zu sehr zurückgezogen und Dortmund hat keine Mittel gefunden. Und so hätte es mich dann eigentlich nicht gewundert, wenn das dann so ausgegangen wäre, einfach mit diesem 1-0. Dann in der Phase vor dem 1-1 war dann Dortmund doch schon mal aktiver geworden, hatte ein bisschen mehr, jetzt auch nicht die zwingenden Mittel gefunden strukturell, aber zumindest ein bisschen mehr Druck aufbauen können, sodass dann zumindest der Ausgleich schon verdient gewesen ist. Aber ja, irgendwie war ich dann so ein bisschen mit beiden nicht so ganz zufrieden am Ende, weil eben Dortmund es wirklich bis zu der Schlussphase, finde ich, nicht gut gemacht hat und Hoffenheim aus ihrem guten Start dann zu wenig Schwung, finde ich, mitgenommen haben in den Rest des Spiels.
Ja, das finde ich total interessant, dass du das so sagst, weil mir ging es ähnlich. Ich wusste schon, wie dieses Spiel ausgehen wird, als ich es geguckt habe im Real Life und habe mir ehrlicherweise ein noch besseres Hoffenheim erwartet, weil ich auch dachte, dass die Spielanlage, die Hoffenheim an guten Tagen hat, nämlich ein hohes Pressing, sehr mannbezogen, sehr mutig, dass das dem BVB auch nicht so liegen würde, gerade eben auch mit dann eben Süle auch jetzt zurück in der Startelf. Will nicht sagen, dass er das grundsätzlich gar nicht könne, aber es war eben halt auch nochmal eine veränderte Formation beim BVB. Und auf der einen Seite hat das ja gut funktioniert, also es gab die hohen Ballgewinne und vor allem man hat den BVB sehr, sehr gut vom eigenen Tor weggehalten, also in der ersten Hälfte nur zwei Schüsse von Dortmund und wie du es ja auch schon sagtest, der von Gerassi war der erste so richtig aufs Tor und wenn man sich das nochmal genauer anguckt, der muss auch nochmal durch zwei Beine durch, um überhaupt auf dem Tor landen zu können. Und war aus einer großen Entfernung. Also einerseits hat das Hoffenheim gut gemacht, aber andererseits muss ich sagen, dass mir offensiv viele Dinge wieder gar nicht so sehr gefallen haben bei der TSG. Also das wichtigste Offensivmittel waren wieder gechippte Bälle hinter die Kette oder lange hohe Bälle hinter die Kette. Die kamen aber mit einer unglaublichen, also da war vorher schon die E-Mail verschickt worden, wir spielen jetzt gleich diesen Ball und die wurde auch schon empfangen und gelesen vom BVB, während der Ball noch in der Luft war. Gleichzeitig waren die auch manchmal total schlecht vorbereitet, also und zwar von allen, also Abdullahi hat da mal einen gespielt, der überhaupt keinen Sinn ergeben hat, Haidari hat mal so ein, das, vielleicht wollte er auch einen Einwurf irgendwie hochholen, vielleicht war das die neue Anstoßvariante, aber mal aus dem Spiel heraus, aber auch Zofall zum Beispiel, der ja eigentlich sowas sehr, sehr gut kann, dann so aus so einer ja, Halbrückraumposition heraus. Das war einfach relativ unpräzise. Es hat nicht immer zu nichts geführt, also es wäre jetzt auch Quatsch. Es gab ja auf jeden Fall dann 13 Schüsse insgesamt von Hoffenheim, aber es war dann doch relativ simpel und wenn man mal die Strafstöße rausrechnet, über die man ja auch diskutieren kann, wenn man möchte, dann hatte Hoffenheim einen Expected Goals Wert von 0,61 und so sah das Spiel eigentlich aus. Das war eigentlich so ein 0-0 oder 1-1 Spiel.
Ja, in der ersten Halbzeit erinnere ich mich da schon noch an so ein paar Szenen, wo Hoffenheim Bälle im Mittelfeld gewonnen hat und dann ganz gut im Zentrum umgeschaltet hat, ganz gut Steilpässe in den Strafraum gespielt hat. Gab ja dann diese eine Szene, wo ich glaube, das war die, wo was Ryerson in Kobel reinrutscht und sich beide so ein bisschen wehtun.
Ja, genau.
So von dieser Art Szene gab es ein paar, aber wie gesagt, das wurden auch irgendwie schnell weniger und hatte ich eher Probleme damit, wie Dortmund die Szenen verteidigt hat. Aber genau, Carina, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich glaube, dass man das ja auch dann gemerkt hat, zum Beispiel bei Kobel, der dann nachher auch so war, boah, durch zwei Elfmeter haben wir das Ding jetzt hier verloren. Es liest sich anders, als das Spiel war und trotzdem ja, waren ja die Elfmeter dann, klar, man kann darüber diskutieren, gerade bei Niklas Süle, aber Hoffenheim hat ja auch zuletzt jetzt nicht brilliert und jetzt haben sie halt mal wieder einen Sieg auch eingefahren, aber Kobel war da schon gut bedient.
Das hat auch Christian Ilzer gesagt, dass er vor dem Spiel zu seinem Team die Botschaft übermittelt habe, das kann jetzt unsere letzte Chance sein. Also jetzt müssen wir gewinnen. Und ehrlicherweise, ich finde, also Hoffenheim hat kein schlechtes Spiel gemacht. So soll es jetzt nicht klingen. Ich will jetzt nicht überkritisch sein. Und es gab ja auch noch den Lattentreffer. Und es gab eben diese einzelnen Steckpässe, die eben auch mal anders hinter die Kette kamen. Aber ich fand es jetzt eben auch nicht überragend. Und wenn das 1:1 ausgegangen wäre, hätte sich wahrscheinlich niemand darüber beschwert. Und man hätte gesagt, ja gut, ein bisschen ärgerlich aus Hoffenheimer Sicht, dass da der BVB aus einer von ganz wenigen Chancen dann ein Tor erzielt. Aber der BVB hatte eben auch mehr Druck in dieser Phase. Was mir allerdings gut gefallen hat, war dann die Reaktion aufs 1:1. Weil vorher war Hoffenheim schon relativ tief stehend und auch ein bisschen, ja, passiv ist zu viel. Aber sie haben schon eher auf das reagiert, was der BVB gemacht hat. Dann wurden sie wieder aktiver. Das hat mir gut gefallen und hat ja dann auch letztlich zu diesem zweiten Strafstoß geführt. Wollen wir da eine Diskussion führen? Also meine These wäre, Daniel, das ist total bitter. Also sehe ich ganz genauso, dass das extrem ärgerlich ist. Aber nach der aktuellen Definition der Handspielregel sind das doch beides Strafstöße, oder?
Ja, der zweite auf jeden Fall, würde ich sagen, ist nach jeder Definition der Handspielregel am Ende dann Elfmeter, auch wenn es nervig ist, dass aus sowas ein Elfmeter passiert. Das war generell so ein Gedanke, den ich dann vorhin hatte, als ich mir über den Spieltag insgesamt Gedanken gemacht habe, dass vielleicht Elfmeter generell abgeschafft gehören, weil ungefähr jedes Spiel durch Elfmeter entschieden wurde und keine der Szenen, die ich da jetzt im Kopf hatte, irgendwie das Gefühl mir auslöst, das war jetzt ein Vergehen, das so schlimm war, dass man den Spielausgang damit verändern muss. Elfmeter abschaffen vielleicht. Und das galt auf jeden Fall auch für die beiden Szenen. Ich finde, bei der Süle-Szene kann man noch am ehesten sagen, dass es vielleicht auch regeltechnisch fragwürdig ist, weil einerseits ist das, finde ich, wirklich keine aktive Bewegung, sondern in dem Moment, wo er da, wo der Ball in seine Hand kommt, fällt er, glaube ich, schon einfach nur noch um. Die Hand ist vielleicht dann technically über seinem Oberkörper und vergrößert dann quasi die Fläche, die er damit abdeckt. Aber vielleicht auch gerade so oder vielleicht auch fast nicht. Also ich finde, das ist dann schon, wo man vielleicht auch regeltechnisch am ehesten genau draufschauen kann und sagen, ist das jetzt wirklich ein strafbares Handspiel? Bei der Riason-Szene ist, glaube ich, also kann ich verstehen, dass es unfassbar ärgerlich ist, weil er da auch nichts aktiv macht, das dazu führt, dass er den Ball mit der Hand spielen will, sondern dass er eigentlich auch schon eher so eine die Hand vor den Körper Bewegung ist, die aber dann, weil er sich halt in den Sprung, mit dem er dem die Flanke blocken will, reindreht, führt dazu, dass er dann quasi wegrotiert ist und die Hand neben dem Körper ist und dann halt das regeltechnische Elfmeter ist. Aber ja, wie gesagt, vom Einfluss dieser Szene auf die Situation ist es nicht proportional dazu, was für einen Einfluss dann diese Elfmeter auf das Ergebnis haben. Deswegen.
Ich finde das so fantastisch, dass ich schon mit einem kontroversen Thema starte und du machst eine noch größere Debatte und sagst Elfmeter einfach grundsätzlich ja. Abschaffen.
Das ist ein Statement.
Ja, aber wirklich. Er will sich nicht zum Meister der Herzen bekehren, aber dann sowas. Naja, Daniel, ja, musst
aber
du
aber nennt mir von den 10 Elfmetern an dem Spieltag, nennt mir den, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt Gerechtigkeit, die damit passiert, dass da jetzt eine Mannschaft ein Tor schießt für die Szene. Außer für die Dummheit vielleicht gewisser riskanter Einsteigen.
Waren es wirklich 10 Elfmeter? Hast du es nachgezählt?
Gefühlt.
Ah, okay. Ja, okay.
Aber es war viel los.
Ja, das stimmt schon. Ich meine,
VAR und alles, ja.
Es ist auch richtig, dass es viele Elfmeter gab oder Strafstöße, die eben mit Spiel entscheidend waren. Aber also wenn wir bei den kontroversen Takes sind, dann will ich nur kurz einen Gedanken hier noch zu eingeben. Also ich verstehe total die Aufregung und so weiter. Aber eigentlich hat die aktuelle Auslegung der Handspielregel ist die klarere als die, die wir in den vorvergangenen Jahren hatten, wo wir über die Absicht argumentiert haben und dann irgendwelche Kriterien einführen mussten, um den Spielern vermeintlich in den Kopf schauen zu können. Also ich verstehe jede Emotion. Die Emotion, die aber über solche gepfiffene Strafstöße kommt, kommt noch aus der alten Absichtsüberlegung heraus. Also das spüre ich an mir selber auch. Ich denke mir auch, ja, ist ja nicht Absicht vom Süle, ist ja Quatsch, da jetzt zu pfeifen. Aber die Frage ist, ob wir da wirklich hinwollen. Also wenn wir quasi in einer Welt gelebt hätten, in der wir erst die jetzige Handspielauslegung gehabt hätten, dann eine Absichtsauslegung und jetzt wieder zurückgekehrt werden, ich glaube, dann könnten wir alle viel mehr damit leben. Also ich glaube, es hat ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun und auch mit einem Gerechtigkeitsempfinden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ein Ändern der Handspielregel, was ich jetzt auch, ich habe in ein paar Podcasts noch reingehört heute Morgen, wird schon wieder überall gefordert, die Handspielregel muss verändert werden. Ich bin auch nicht zufrieden damit, kann man hier im Rasenfunk nachhören, aber klarer wird es nicht werden. Also jetzt ist schon die klarste Auslegung und zumindest kann man sich einig sein, nach dieser Regel ist es ein Handspiel. Wenn wir das jetzt wieder zurückändern zur Absicht, dann haben wir diese Klarheit schon wieder nicht mehr, die wir aber vielleicht auch ein Stück weit brauchen, wenn wir jetzt auch mit dem VAR noch einen Koch mehr haben, der in der Suppe mitkocht. Das kann man natürlich auch schlecht finden, ich will jetzt aber auch nicht die VAR-Debatte jetzt an diesem Beispiel jetzt aufmachen. Das war noch so ein Gedanke, den hatte ich auch dazu. Immerhin war es eigentlich eindeutig, auch wenn es sich nicht gerecht anfühlt. Carina?
Ja, ganz kurz, also ich fand den Take spannend, wo kommen wir her und wie fühlt sich das jetzt an, weil ich glaube, das ist viel aus der Kategorie, das darf doch eigentlich gar kein Elfmeter sein, aber, also gerade bei Süle, aber er verhindert halt klar eine Torchance und vielleicht muss man dem einfach ein bisschen Zeit geben, dass man das wieder verinnerlicht. Also das fand ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt, dass da häufig noch das Gefühl eine große Rolle spielt.
Und vielleicht ist es für den BVB ja auch gar nicht so schlecht, wenn wir über solche Themen sprechen und weniger über das Spielerische. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also die zweite Hälfte war besser als die erste und der Ausgleich auch nicht unverdient. Ich finde, der fiel in eine Druckphase von Dortmund hinein, aber wie die sich aus dem Spiel haben pressen lassen in der ersten Hälfte und wie dieses Spiel auch so ein bisschen, ja, also austrudeln ist zu viel. Also der BVB wollte definitiv schon hinten raus auch noch den Ausgleich erzielen, hat es dann auch, aber also es gab ja zum Beispiel Lücken hinter den mannpressenden Stürmern von Hoffenheim. Und dadurch, dass du dann auch relativ schnell sehen konntest, wie Hoffenheim dieses Spiel spielt, könnte man ja auch sagen, ein sehr gutes Team, wie es der BVB ja ist, kann das ja auch für sich nutzen. Also du merkst dann irgendwann nach Minute 10, okay, so und so machen sie es, alles klar. Dann ziehen wir uns jetzt selber den Raum frei, in dem wir dann reinspielen können. Solche Mittel haben aber komplett gefehlt. Und jetzt weiß ich nicht, Daniel, ob das jetzt eben auch zu kritisch ist, weil es ist halt der 30. Spieltag und es geht um nichts mehr. Aber gleichzeitig sammeln wir ja jetzt auch immer noch Erkenntnisse, die ja auch für die nächste Saison dann wichtig sind. Und ich habe schon, meine Beobachtung ist, nach dem 0-1 gegen Leverkusen und jetzt diesem 1-2, kippt die Stimmung schon erwartbar schnell, zumindest in manchen Kreisen, die ich jetzt schon so konsultiert habe nach dem Spiel. Hm.
Finde, ich habe da quasi so einen Mikro-Ansichtstake zu und vielleicht einen Makro mit dem Konkreten angefangen. Also ich fand irgendwie Sabitzer, Schukrumeka, Bellingham, das hat mir halt in keine Richtung des Balls gefallen. Ich finde, da war insgesamt sehr wenig defensiver Druck im Mittelfeldzentrum und nach vorne hin fand ich das zu individuell. Also das waren irgendwie alles Aktionen, die er dann, also gerade bei Bellingham und Schukrumeka, die er dann irgendwie auf Dribblings ausgerichtet waren und fand wenig irgendwie Übersicht über Räume, die man attackieren könnte mit Spielzügen, Pässen und so weiter. Also ich fand, da kamen generell wenig Impulse und die kamen, waren irgendwie eher individuell, sahen für mich eher individuell aus und wenig mannschaftsdienlich. Mhm. Das fand ich, war schon so auch das Kernproblem im Spiel von Dortmund. Deswegen lief dann viel über Bälle auf die Flügel auf Reiersen und dann versuchen irgendwie zu Flanken zu kommen. Ich glaube, zwischendurch gab es mal eine Einblendung, dass Reiersen auch in der ganzen Liga derjenige ist, der die meisten Flanken geschlagen hat dieses Jahr oder so, wie ich das richtig verstanden habe. Dass, wenn man das Spiel gesehen hat, konnte man denken, ah ja, checke. Ja. Also das hat mir gar nicht so gut gefallen. Und der Makro-Take, den ich dann mir so überlegt habe, war natürlich diese Situation jetzt, Bayern wird parallel Meister oder ist die ganze Zeit auch schon Meister. Dortmund hat jetzt noch ein paar Punkte Vorsprung auf Platz 3, also werden sehr wahrscheinlich irgendwie Zweiter werden. das verleitet halt einerseits zu denken, ja, ist jetzt auch so ein bisschen egal. Andererseits, was will man jetzt machen, um auf Bayern aufzuschließen? Gibt es ja jetzt auch nicht so das Fingerschnippen, das dazu führen wird, diese 50 Tore Tordifferenzlücke zu schließen. Und das könnte einen ja dann so ein bisschen in so eine ja, halt auch wieder Ausweglosigkeit egal Szene führen. Aber da kann das ist ja auch kein Punkt, wo man dann irgendwie als Club, als Mannschaft, als Führung dieser Mannschaft oder sportliche Leitung dieses Vereins stehen bleiben kann. Sondern man muss ja trotzdem sich überlegen, was können wir tun, um uns weiterzuentwickeln. Und da finde ich es halt schon irgendwie schwierig, weil es so ein bisschen so ein luftleerer Raum ist, wo man so ein bisschen ins Leere tritt, wenn man dann versucht, da Schwung zu holen und irgendwie nicht so richtig weiß, wie man die Kette da aufs Blatt legen soll.
Also ich glaube, Gregor Kobel war es, der nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich müsste es ja reichen, das Trikot von Borussia Dortmund anzuziehen, um voll motiviert zu sein. Und du hast es aber vielen Spielern angesehen, also auch Bayer und Csokhovmeka in der Arbeit gegen den Ball. Das hat manchmal ewig gedauert, bis die auf ihren Positionen war. Aber ja, neu ist das Thema auch nicht und vielleicht, ja, man kann es so groß machen, wie man selber das möchte, ist dann, glaube ich, eine subjektive Entscheidung. Tatsächlich ist Julian Riasson der Spieler mit den meisten Flanken aus dem Spiel. 101 sind es jetzt nach diesem Spieltag. Auf Platz 2 und auf Platz 4 zwei Hoffenheimer, Zoufal und Touré. Also das war sowieso mein Horrorspiel, ehrlicherweise. Dahingehend war es mit 43 Flanken von beiden Teams zusammengenommen eigentlich noch halbwegs okay. Und vor allem natürlich aus Sicht der TSG aus Hoffenheim, denn die bleibt damit mit im Rennen um die Champions League. 2 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Platz 4. Man wird jetzt dann beim HSV spielen und dann eben das wichtige Heimspiel gegen den VfB Stuttgart haben. Wenn man sich allerdings anguckt, Hoffenheim hat noch Hamburg, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach in den verbliebenen 4 Spielen. Also sprich, der VfB ist der einzige richtige Verein von oben. Dann wird es einen auch nicht komplett überraschen, wenn die das vielleicht tatsächlich noch schaffen, wieder in die Champions-League-Ränge reinzuschwimmen. Der BVB wiederum wird jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielen. Und normalerweise müsste Hoffenheim allen Siegen zum Trotz das Nachsehen haben im Rennen um die Champions League, denn Leverkusen war in der besseren Ausgangslage vor diesem Spieltag. Ja, und dann kam der FC Augsburg und hat das gemacht, was er einfach so gerne macht. Ja, auch schon gegen den FC Bayern immer. Das ist eine schöne Pointe der Bayern-Meisterschaft, dass Bayern bisher nur Spiele verloren hat gegen Arsenal und Augsburg. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und jetzt aber Leverkusen. Es wird am Ende ein 2:1, aber wie ist es passiert? In der 12. Minute schon geht Leverkusen in Führung in einer Phase mit hohem Druck, kann Tapsoba ohne denselbigen auf Schick flanken. Der trifft dann per Kopf zum 1:0, ist im Grunde kaum zu verteidigen, der Sekunde, in der die Flanke so geschlagen wird. Dann lässt Flecken eine Ecke fallen, sodass es eine Flanke fallen, sodass es dann nochmal eine Ecke gibt für den FC Augsburg. Und aus dieser Ecke in der 15. Minute fällt dann der Ausgleich. Janulis nimmt die rausgefaustete Ecke auf und passt zu Rieder und er trifft mit einem tollen Schuss aus 16 Metern eben zum Ausgleich. Was dann folgt, sind jede Menge Chancen für beide Teams, aber vor allem für Leverkusen. Am Ende kommt man auf 36 Schüsse. Es gibt auch einen vermeintlichen Strafstoß in der 84. Minute. Kalbreff flankt da von rechts nach innen. Der Ball prallt an den Arm von Cesiger. Benjamin Brandt gibt Strafstoß. Aber man höre und staune, durch die klar formulierte Handspielregel war dann doch eindeutig zu erkennbar. Keine Vergrößerung der Körperfläche. Deswegen nimmt er dann diesen Strafstoß zu Recht zurück. Und es kommt für Leverkusen noch schlechter, denn in der 96. Minute bringt genau jener Kalbreff dann Ugundu, der eingewechselt wurde, zum 4. Mal schon in dieser Saison, zu Fall. Und es gibt einen berechtigten Strafstoß. Fabian Rieder tritt an und verwandelt zum 2:1. Das war es noch nicht komplett. In der 101. Minute kommt Kofane dann nochmal doppelt zu einer Torchance, um wenigstens den Punktgewinn zu sichern. Aber Carina, da hat sich dann auch schon gezeigt, Finn Dahmen hatte einfach einen absoluten Sahnetag, wie man sagt, und der verhindert dann auch hier, dass Leverkusen dieses Spiel wenigstens noch ausgleichen kann. War das jetzt einfach nur Pech von Leverkusen oder steckt mehr dahinter, dass man hier verloren hat?
Boah, das finde ich eine gute Frage. Ich glaube, es war einfach ganz viel Finn Dahm gegen die Werkself. Also das, dieses Spiel, man hat, finde ich, auch danach so, wenn Hjulmand dann auch am Mikrofon war, es war halt so, ja, gut. Also die haben ja wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und klar hatte Augsburg auch immer mal wieder, hat auch mal Flecken nochmal geprüft, so, aber ich fand, das war schon, also wirklich ein starkes Übergewicht. Und dann hast du für einen Damen, der auch teilweise nochmal einen ins Gesicht bekommt und am Ende den Sieg halt auch noch festhält. Ja, und dann ist, kann man den Fußballgott mal fragen, wie fair das dann am Ende war. Aber natürlich, Augsburg, dafür sind sie auch bekannt, bringt das dann irgendwie übers Ziel, holt da 3 Punkte. Es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen fies zu sagen, keiner weiß wie, so nicht. Aber das war schon, ja, wirklich mit 36 Torschüssen und dann gewinnt Augsburg 2-1. Eine krasse Partie.
Mhm. Also am Ende hat Manuel Baum gesagt, würde man ein Highlight-Video zu Finn Dahm machen, dann würde das 10 Minuten dauern. Hat er nicht so komplett unrecht. Und das stimmt schon. Also es gab ja auch eine ganze Reihe von Großchancen auch, die Leverkusen hatte. Ich finde allerdings auch, also man muss das festhalten, Leverkusen gewinnt dieses Spiel eigentlich oder zumindest verliert es nicht. Aber ich finde, man muss schon auch noch auf ein paar Themen bei Leverkusen blicken, die sich so ein bisschen durchziehen. Also zum einen, du musst ja, wenn du 36 Schüsse hast, musst du ja nicht 11 zulassen. Also rein theoretisch ein 1-0 hätte reichen können. Ich finde in der Defensive, da stand man schon manchmal ein bisschen offen. Da fand ich es interessant, Robert Andricht nicht spielen zu lassen. Also man kann da schon Argumente für finden. Du hast mit Tabsoba, Kwanzaa und Bade eine sehr schnelle Innenverteidigung und eben auch eine, vor allem über Tabsoba, die sich auch in der Offensive mit einschalten kann. Vielleicht hat man erwartet, dass das gegen Augsburg eher so die Rolle spielen wird. Und am Ende waren es ja 71% Ballbesitz. Also ich kann mir jetzt schon herleiten, warum Robert Andrich nicht gespielt hat. Es sieht aber nicht gut aus, wenn du dann solche Chancen zulässt. Und der FCA hatte ja auch die Konterchance über Ribeiro zum Beispiel zum 2-1. Also man hätte es auch aus dem Spiel heraus schaffen können, hier zu gewinnen. Und das Zweite ist, finde ich, ein Thema, was man nicht sieht, wenn du dir nur die Highlights dieses Spiels anguckst, weil da siehst du eben ganz, ganz viele Pässe in den Strafraum, Flanken in den Strafraum, Schüsse aus der Distanz, also da war alles mit dabei. Aber alles bis zum Angriffsdrittel hat Leverkusen wirklich sehr langsam gespielt. Und das war deswegen auch ein, obwohl da 47 Schüsse gefallen sind, war es zwischendurch total langweilig, dieses Spiel zu gucken, weil es immer so ewig gedauert hat, bis die mal wieder vorne im Angriffsdrittel waren. Da haben sie dann Tempo aufgenommen, da war es dann besser. Das lag aber halt dann ganz oft auch daran, also wenn Ibrahim Maser am Ball war, der ist einfach fantastisch, der hatte auch eine so eine Hackenvorlage, die ist völlig untergegangen. Das war vor dem Grimaldo-Schuss, der so knapp vorbeigeht. Aber auch Grimaldo hat dann eine wichtige Rolle gespielt. Die Aufgabenverteilung zwischen Garcia, Grimaldo und Maser fand ich aber eben auch interessant, weil die eigentlich alle relativ zentral gespielt haben und Teller dann manchmal allein auf seinem Flügel war. Das hat, glaube ich, Augsburg schon versucht zu bestrafen. Sie haben schon eine Neigung gehabt, dann quasi in den Rücken von Teller rein ihre Konter zu spielen. Hat aber ehrlicherweise nicht so wirklich geklappt, weil da auch noch ein Tabsoba steht, der das ablaufen konnte. Aber verstehst du es, wenn ich, oder bin ich dazu kritisch, wenn ich auch sowas bei Leverkusen sage und sage, naja, aber trotz aller Überlegenheit war es jetzt auch nicht das beste Spiel, hätte ich gesagt.
Ich kann es schon nachvollziehen, aber ich finde es schon kritisch, weil also ich hatte das Gefühl, dass wirklich auch als Leverkusen dann nochmal auch bei den Fans war und im Austausch, klar, war da hinten auch nicht alles perfekt und Augsburg kam ja auch zu Chancen, so, ne? Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie so ein bisschen auch ratlos schienen für mich persönlich. Also was würdest du jetzt an Hjulmands Stelle in der Kabine, was hättest du gesagt nach dem Spiel?
Ja, das ist natürlich halt das Problem, dass Hjulmand, also ne, er sagt nach der Partie, sagt er völlig zu Recht, ne, das ist brutal, dass man mit so vielen Torchancen nicht gewinnt, und da hat er ja auch recht, und ich will jetzt auch nicht, also es gibt manche Leute, die werfen mir auch vor, immer zu Leverkusen kritisch zu sein, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich das auch wirklich nachvollziehen könnte, also, aber ich will ja auch nochmal sagen, normalerweise gewinnt Leverkusen dieses Spiel, aber ich verstehe trotzdem manchmal nicht, warum dieses Tempo manchmal so fehlt, weil jetzt hat Leverkusen keine Doppelbelastung mehr. und sie spielen gegen einen Gegner. Bei Augsburg weißt du eigentlich auch relativ, was du bekommst. Also so diese 5-2-3 gegen den Ball und in der eigenen Hälfte 5-4-1, ja, habe ich jetzt schon 15 Mal gesehen. Halt erst einmal mit Rieder auf der Doppel-6, aber den riesigen Unterschied macht es jetzt auch nicht in der Spielvorbereitung. Und da würde ich mir manchmal schon einfach mehr Schärfe wünschen, mehr Passschärfe, mehr Dynamik im Reinspielen. Ich hatte den Eindruck, dass sich Augsburg, obwohl es so viele Chancen zugelassen hat, über weite Teile des Spiels relativ wohl gefühlt hat, weil eben das ganz große Tempo nicht da war, die wilden Phasen sehr, sehr selten waren, in denen Leverkusen wirklich viel, viel Druck hatte, sondern, und das finde ich, müsste eigentlich schon der Anspruch von Leverkusen sein, das herauszuspielen. Klar, gewinnst du dieses Spiel, gewinnst du normalerweise in 9 von 10 Fällen. Allein Teller hat so viele große Chancen, die muss er eigentlich nutzen. Aber irgendwie verstehe ich trotzdem nicht, warum manchmal alles so behäbig in der ersten Linie ist bei Leverkusen, warum sie dann auch nicht schaffen, also Gegenpressing zum Beispiel hat eine viel geringere Rolle gespielt in dem Spiel, als man es eigentlich glauben mag. Augsburg, die hatten da auch einen Kniff, Raúl Leo, der hat oft auf der rechten Seite gespielt im Spielaufbau, das hat gut funktioniert, finde ich. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich Augsburg, obwohl es so viele Chancen gab, relativ wohl gefühlt hat, relativ sicher war, obwohl nicht mal Kevin Schlotterbeck gespielt hat, auch ganz interessant, hätte wieder spielen dürfen nach seiner Sperre, aber Chavez hat gespielt und hat auch ein gutes Spiel gemacht, wurde auch von Manuel Baum danach nochmal angesprochen. Also, es ist schon richtig zu sagen, eigentlich gewinnt es Leverkusen, ich bin trotzdem nicht zufrieden, aber vielleicht bin ich wirklich zu überkritisch. Daniel hat auch schon hier, du hast auch Redebedarf.
Ich finde es ganz witzig, weil ich dann tatsächlich in der Situation bin, die du quasi angesprochen hast, nämlich von dem Spiel nur die Highlights gesehen zu haben. Das heißt, genau die Teile, die du jetzt kritisiert hast, habe ich dann nicht gesehen, sondern ich habe dann nur die gesehen, wie dann im Angriffsdrittel dann daraus Chancen wurden quasi oder und wie viele Chancen es gab. Übrigens, ich glaube, wir hatten vorhin Rekorde angesprochen. Ich habe gesehen, Kofane wurde in der 72. eingewechselt und hatte 6 Schüsse. Das dürften vielleicht die höchsten Schüsse pro Minute Werte ever gewesen sein oder so. Aber von daher, also bin ich dann genau in der Position zu sagen, also was soll Leverkusen denn noch machen, außer den Chancen rausspielen? Also so wie sie es angegangen sind, hat ja offenbar in dem Spiel gereicht, um die Chancen zu bekommen, die eigentlich reichen müssten, um das zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, irgendwie auf andere Spiele bezogen, kriegt man vielleicht nicht in jedem Spiel mit dem Spielansatz, dieser Behäbigkeit, die du angesprochen hast, kriegt man vielleicht nicht immer 36 Schüsse, von denen irgendwie 10 gute Torchancen sind. Aber in dem Spiel hatten sie das ja. Von daher ist dann so ein bisschen die Frage, was genau ist dann die Kritik sozusagen, weil unabhängig davon, ob es vielleicht noch andere Wege dazu gegeben hätte, zu Chancen zu kommen, hatten sie ja Wege, um genau diese Chancen sich jetzt in dem Spiel rauszuspielen. Und hätte das ja eigentlich auch reichen müssen.
Ja, stimmt. Ihr habt recht. Also das stimmt schon. Ich habe mich auch gerade wieder an die Teller-Chance erinnert, wo er, also da kann man ihm nicht mehr einen Vorwurf machen, aber aus einem halben Meter rauscht der Ball mit 100 km/h an ihm vorbei. Und wenn er einfach 5 Zentimeter anders steht, dann wäre das schon das 2-1 gewesen. Das stimmt schon. Und dann ist aber die Frage.
Kritik ist immer gut. Kritik ist ja immer gut.
Sehen manche anders. Immer die Fans der Vereine, die ich dann kritisiere. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf das Halbfinale jetzt gegen Bayern. Da erwarte ich ehrlicherweise ein anderes Leverkusen. Sie haben das eigentlich meistens schon ganz gut geschafft, in den wichtigen Spielen dann sehr gut zu spielen. Also auch gegen Arsenal zum Beispiel hat man das gesehen. Beim FC Augsburg muss ich sagen, also 36 Punkte jetzt, also die sind jetzt natürlich, also rechnerisch noch nicht komplett durch, aber sie sind es. Da gibt es natürlich die Baumdiskussionen, Carina, das wirst du ja auch mitverfolgen. Hast du da eine Meinung zu?
Wie viel Zeit haben wir? Nein, also ich muss sagen, der FC Augsburg ist jetzt wirklich schon lange in der Liga. Man kann davon halten, wie sie spielen, immer den Klassenerhalt irgendwie schaffen. Dann hat man zu Beginn der Saison was Neues gewagt mit Sandro Wagner. Für mich, natürlich hat man das geschafft, was man wollte. Man hat dieses graue Maus-Image ein bisschen abgelegt, aber die Konstanz war weg, das wofür Augsburg gestanden ist, diese Stabilität und dann aber auch wirklich mal nach vorne dann doch irgendwie so einen Sieg zu erzwingen. Und ich muss sagen, mit Manuel Baum, das ist wirklich so die DNA des FC Augsburg. Und er hat ja auch jetzt oft schon darauf angesprochen, eben gesagt, jeder soll das machen, was er am besten kann. Ich finde, er kann das sehr, sehr gut. Man hat da ja auch wirklich das Ruder herumgerissen. Ob man damals Torup quasi feuern musste, ist auch nochmal eine andere Frage. Ich fände es, wenn es da irgendwie weiterginge, fände ich nicht schlecht, weil da jetzt mal wieder ein bisschen Kontinuität drin ist, ein bisschen Konstanz. Aber so wie Manuel Baum klingt, wäre mein Guess, dass sich da schon nochmal auf jeden Fall was tut.
Ich würde auch sagen, also ich war durchaus kritisch, weil ich die Spielanlage von Manuel Baum ein bisschen überholt fand, zumindest so, wie er es ursprünglich angegangen ist und eben so Elemente wie Marius Wolf mal als Mittelstürmer einzusetzen, eher für so eine gewisse Verzweiflung sprachen, meiner Meinung nach, mit Blick auf den Kader. Wenn ich mir aber angucke, was jetzt gerade beim FC Augsburg passiert, also sprich, dass man sich auf der einen Seite in der Tabelle stabilisiert hat, das war natürlich die wichtige Bedingung fürs andere und jetzt kommt es dazu, dass du jetzt auch junge Spieler heranführst. Also ein Ribeiro, finde ich, ist total interessant zu sehen. Ich finde, Masengo hat auch in dem Spiel, gut, er hatte zwischendurch seine Probleme, aber du hast immer wieder gesehen, was da eigentlich in den Anlagen da ist. Chavez hat auch ein gutes Spiel gemacht in der Partie. Chavez, Ogundu kommt rein. Kümür natürlich auch ganz am Schluss. Anton Kade hat wieder von Beginn an gespielt. Also sprich, das, was man sich eigentlich erhofft hat von Sandro Wagner, nämlich, dass die jungen Spieler und das Potenzial, das im Kader steht, dass das jetzt so ein bisschen wachgekitzelt werden kann. Das hat unter Sandro Wagner aus ganz verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Aktuell unter Manuel Baum ist genau das da. Also das, was man sich eigentlich gewünscht hat, ist da. Minus, er ist halt der etwas weniger flashy Trainer, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich so das Ziel war vom FC Augsburg oder ob er halt Sandro Wagner einfach verfügbar war.
Ja, aber ich würde, also von der Attraktivität des Spiels würde ja auch nochmal was gehen. Also es ist ja jetzt eher, also nein, weil du sagst, es ist jetzt nur die Ausstrahlung oder die Präsenz. Ich glaube, es ist ja auch viel, dass man sich ja auch mal erhofft hat, ein bisschen attraktiveren, offensiveren Fußball zu spielen. Das, was gerade ist, das funktioniert und auch gerade Manuel Baum ist natürlich in Augsburg vernetzt, dass diese Dinge jetzt halt auch dann ineinander greifen.
Ja, aber andererseits, ich meine, da haben wir mit Daniel auch den perfekten Dritten hier in der Runde, der so viele Jahre Urs Fischer Fußball verteidigen musste vor anderen Fußballfans und der Welt. Man muss auch vorsichtig sein, was man sich da wünscht, wenn man attraktiveren Fußball haben möchte, denn die Beispiele sind halt auch wirklich zahlreich, dass es nicht so einfach ist und es hat halt seinen Grund, warum viele Teams, die so stabile, in Anführungszeichen graue Mäuse sind, die spielen eigentlich alle so einen langweiligen, wir nehmen erstmal dem Gegner seine Stärken weg, Fußball. Also das finde ich, ich weiß nicht, Daniel, ob du da jetzt mit Bezug auf Manuel Baum und seine Zeit schon einen Take zu hast, aber da kann man sich auch verheben, sage ich mal.
Ja, zu Manuel Baum konkret habe ich jetzt nicht so viele Takes. Ich würde sagen, wenn man da jemanden sucht, um attraktiveren Fußball zu spielen, Personen, die das versuchen, muss man ja erstmal finden. Also Union hat seit Urs Fischer jetzt auch ein paar Trainer versucht, die haben jetzt nicht alle unbedingt das selbst im quasi Ansatz oder im Ziel verfolgt. Die Auswahl derjenigen, die es dann tatsächlich erfolgreich hinkriegen, ist nochmal kleiner, aber auch selbst TrainerInnen, die das als quasi ihren Ansatz verfolgen, zu finden, ist ja schon nicht so einfach. War es ja vielleicht auch genau auf das hindeutet, was du sagst, nämlich dass halt auch nicht so trivial ist vielleicht. Und auch wenn natürlich auf der anderen Seite immer auch die Gefahr besteht, sich mit so Sicherheitsfußball im Pseudo-Sicherheit zu wiegen, weil es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so viel erfolgsstabiler ist, aber sich irgendwie so anfühlt, weil weniger passiert. Aber das ist
ja gut, wir reden ja dann noch über Gladbach später noch unter anderem. Ja, aber ein letzter Gedanke dazu noch, wenn das vor Ort in Augsburg, im Stadion, bei den Heimfans, wenn das da ein Thema wäre, dann müsstest du da definitiv drüber nachdenken, wollen wir einen anderen Spielstil spielen. Aber so wie ich zumindest die Zuschauer dort erlebt habe und die Fans kenne vom FCA, kommen die immer. Das ist eben dann schon vergleichbar zu Union eben zum Beispiel, wo es dem Publikum auch relativ egal war, wie die Spiele gespielt wurden. Hauptsache gewisse Grundtugenden waren erfüllt. Und den Eindruck habe ich beim FCA eigentlich schon. Und das ist schon interessant, ja, weil man hier meiner Meinung nach schon so ein bisschen gegen, oder was heißt, nicht gegen die Erwartung des Publikums, aber man ist einen Schritt gegangen, den hättest du eine Abstimmung gemacht, hätten da gar nicht alle gesagt, nee, wir müssen jetzt Torup entlassen, um den nächsten Schritt zu machen. Und dann wird es halt, also Carina, du scheinst ja ähnlicher Meinung zu sein, das finde ich dann schon zumindest bemerkenswert.
Ja, also ich glaube, das hatte niemand aus der Fan also gefordert, so, ne? Mhm. Und da muss man halt jetzt gucken, wie will man da jetzt weitergehen oder wie will man sich aufstellen? Ich bin echt gespannt, weil man, wie gesagt, man muss, glaube ich, aufpassen, dass man jetzt nicht alles, was man sich jetzt wieder aufgebaut hat, komplett in die Tonne kloppt.
Aber wirklich. Jetzt für den Moment sind es eben 36 Punkte und Rang 9. Man könnte jetzt, großer Konjunktiv, aber man könnte mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt vielleicht sogar gucken, ob man sich noch um Rang 8 da mitspielen darf. Und der könnte ja etwas bedeuten, aber mir ist klar, da, wie viel Konjunktiv hier mit dabei ist. Danach geht es allerdings noch zu Werder Bremen, zu Hause gegen Gladbach und an die Alte Försterei am 34. Spieltag. Also Punkte sind noch möglich für den FC Augsburg und so oder so ist es dann in Summe eine erfolgreiche Saison. Das hätte viel, viel schlimmer enden können. Für Leverkusen entscheidet sich das erst noch, wie diese Saison zu bewerten ist. Denn das Ziel ist Champions League und dieses Ziel ist jetzt 4 Punkte entfernt. Man spielt jetzt dann erst das Halbfinale im Pokal gegen den FC Bayern, dann beim ersten FC Köln und es gibt eben auch hier noch 2 direkte Duelle gegen Rang 3 Leipzig zu Hause am 31. Spieltag und beim VfB Stuttgart, dem aktuell Viertplatzierten, am 33. Spieltag. Ich würde mal behaupten, da entscheidet sich, wie diese Saison von Leverkusen bewertet werden wird und dann auch unabhängig von irgendwelchen, wie schnell sind sie ins Angriffsdrittel gekommen, Diskussionen, die wahrscheinlich auch nur ich führe hier. Dann gucken wir mal aber noch auf den letzten Verein, für den es noch um die Champions League geht und das ist Rasenballsport Leipzig und nicht die Eintracht aus Frankfurt. Die beiden sind aufeinander getroffen am Samstagabend und zunächst sah es so aus, als ob es werden würde, wie, ja, wobei wäre fast ein bisschen zu viel. Also in der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe, hat auch Albert Riera danach sehr betont, musste er aber betonen, weil es in der zweiten Hälfte nicht mehr so war. In der 27. Minute gibt es diese Augenhöhe allerdings nicht so wirklich, denn da zeigt Jan Diamandé, warum er gerade in so guter Form ist. Er ist von gleich 3 Gegenspielern im Grunde nicht zu packen und trifft nach einem Solo von links, von rechts kommend zum 1:0. Aber nur 7 Minuten später kann dann tatsächlich die Eintracht ausgleichen. Über den linken Flügel geht Kalimuendo ins Duell mit Klostermann. Ja, der hat wieder gespielt, weil Orban nicht spielfähig war. Flankt auf einmal Muni, dessen verpatzter Torschuss wird zur Vorlage für Larsson und der trifft dann per Kopfball zum 1:1. In der zweiten Hälfte dann allerdings neigt sich dann schon das Spiel zugunsten von Leipzig und in der 70. Minute führt das dann auch zu einem Treffer. Nusa geht ins Dribbling und zielt gegen Amendar nach innen. Sein Schuss schlägt zum 2:1 ein. Cetera steht gut, aber kriegt den Ball nicht pariert und in der 80. Minute steht Cetera zwar auch gut, aber wird getunnelt. Da macht nämlich Harder dann das 3:1, nachdem er einen Steckpass bekommen hat von eben genau jenem Nusa, der schon das 2:1 erzielt hat, der Knauf ziemlich eindreht und dann durchsteckt auf Harder, der dann diesen Treffer macht. Hinten raus gibt es noch 2 Chancen für die Eintracht und das große Was-wäre-wenn des Fußballs, Daniel, ist natürlich die Frage, wäre es hier vielleicht nochmal eng geworden und das führt nämlich dann auch gleich schon zur Bewertung dieser Niederlage. Du kannst als Eintracht Frankfurt gegen Leipzig verlieren, auch wenn es in der Geschichte, in der noch nicht so langen Geschichte von RB Leipzig noch nicht vorgekommen ist, dass sie auswärts in Frankfurt gewinnen konnten. Die Frage ist, ob man aber gegen dieses Leipzig hätte verlieren müssen. Daran scheiden sich so ein bisschen die Geister vor Ort. Wie siehst du es denn?
Ja, also müssen auf jeden Fall nicht, weil da ist die erste Halbzeit schon instruktiv, finde ich, weil man da gesehen hat, dass die Eintracht das schon hätte hinbekommen können, Leipzig da auch zu limitieren und dran zu hindern, ihre Qualität auszuspielen. Ich finde, dass Frankfurt da relativ gut hingekriegt hat, in der Mitte kompakt zu stehen und gleichzeitig zu verhindern, dass man eben irgendwie ständig auf den Flügeln in diese 1-gegen-1-Situation mit den technisch durchschlagskräftig guten Spielern von Leipzig da kommt. Also da fand ich, war es relativ stabil, da ist dann auch nicht so viel passiert, da gab es irgendwie auch generell wenig gefährliche Szenen, wenig Abschussszenen, was für Frankfurt jetzt insgesamt vielleicht nicht so berauschend ist, weil dass da wenig Rausch aufkommt, ist ja Teil der Kritik, die da auch besteht, aber für das Spiel und dafür gegen Leipzig nicht zu verlieren, war das schon ein ganz okayer Ansatz, finde ich. Und zumindest so ein paar Halbchancen gab es ja eigentlich schon auch gerade in der Phase so um die 25 Minuten, also eigentlich bevor dann das Tor fällt, war, finde ich, eine Phase, wo Frankfurt dann eher noch besser ins Spiel gekommen war, hat sich dann eben mit dem Tor erstmal beendet und das ist halt so ein Moment, sehr frustrierendes Tor, glaube ich, aus Eintracht-Sicht auch, weil dass der Ball überhaupt da hinkommt und dass es dann so eine 1-gegen-1-Situation gibt, wie man sie eigentlich die ganze Zeit schon vermeiden wollte, war eher Zufall, es war eher so ein geflipperter Ball und dann war der Ärger darüber, wie das dann verteidigt wurde, schon ziemlich groß, nämlich dass, also gar nicht halt, dass eben niemand, während Diomande da ins Dribbling geht, nah genug dran ist, slash entschlossen genug ist, da einen Zweikampf aufnehmen zu können. Das sagt man dann auch immer so leicht, dass dann niemand dazu kommt, den zu stören. Aber das finde ich, ist dann auch immer so ein bisschen schwierig zu einzuschätzen, weil es ja halt auch einfach zeigt, waren halt auch einfach alle zu weit weg also, und haben ja jetzt nicht aktiv zurückgezogen, sondern kam halt einfach nicht hin. Und irgendwie so ein bisschen wie dieses Tor ist dann aber auch das ganze Spiel. Man sieht dann einfach, dass Leipzig dann die Qualität hat, so eine Chance so zu nutzen. Und gleichzeitig ist es für Frankfurt schon frustrierend, dann eben in so eine Passivität dann doch reinzurutschen, nachdem man es einigermaßen vorher hingekriegt hat. Und dann, ja, wie gesagt, fand ich jetzt schon relativ sinnbildlich dafür, wie das Spiel dann gelaufen ist, dass Leipzig dann so eine Chance bekommt, die macht und Frankfurt dem auch letztlich dann halt nicht so richtig was entgegenzusetzen hat.
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich weiß, wie Eintracht Frankfurt-Fans ticken und da wird es immer sehr, sehr heiß in den Kommentarspalten, sage ich mal. Und ich will nicht ungerecht sein, so wie ich bei Leverkusen schon vorausgeschickt habe. Ich sehe es oft zu kritisch und ihr mich zu Recht eingefangen habt. Musst du mich jetzt auch einfangen, Daniel, wenn ich es jetzt wieder zu kritisch sehe. Aber allen Kaderproblemen zum Trotz, die eindeutig zu erkennen sind, jeder, der sich mit der Eintracht länger befasst, der hat es jetzt auch in dieser Saison gesehen, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber hast du dir ja einen Effekt gewünscht von Albert Riera und den hat es gegeben, defensiv, da wurde man stabiler, in der Offensive allerdings, ja, war es sehr wechselhaft, würde ich sagen. Er sagt nach diesem Spiel, na, wir müssen effektiver werden, aber ehrlicherweise, das sagt jeder Trainer, dessen Team nicht gewonnen hat. Ja, wenn wir unsere Torchance machen, gewinnen wir das Spiel. Ja, das stimmt. In dem Spiel, finde ich, hat es aber nicht gut funktioniert, Torchancen zu verhindern. Und das hat für mich schon auch mit Entscheidungen zu tun, die er getroffen hat. Also man hat so ein Hybrid gespielt. Also auf dem Papier war es eine Fünferkette. Ich finde, sehr häufig war es allerdings eine Viererkette. Hat mit der Positionierung von Brown mit zu tun und hat aber auch mit Chaibi zu tun. Und das ist letztlich das, was ich gerne thematisiere wollte, die Besetzung der Außen. Er hat da ganz offensichtlich viel drüber nachgedacht, auch weil man den Raum hinter Diamondé auch offensiv attackieren wollte und er wollte eben eine Doppelung herbeiführen, eben mit dem Außenspieler und dem äußeren Innenverteidiger, um eben genau sowas zu verhindern, wie es vor dem 0:1, vor dem 1:2 passiert ist. Und dann stelle ich mir aber die Frage, Daniel, also Amendá und Chaibi, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, die sollen die rechte Seite zumachen und Amendá oft auch als Rechtsverteidiger und vor ihm Chaibi, also es war eben nicht so, dass Chaibi der Erste war, der ins Duell gegangen ist und Amendá dazukommen konnte und auf der anderen Seite Theat und Brown, muss man da nicht auch sagen, dass er da vielleicht seinen Kader falsch eingeschätzt hat, weil mich hat es jetzt nicht so komplett überrascht, dass vor allem Antonio Nusa in der zweiten Hälfte da einfach sehr, sehr viele Duelle gewonnen hat, weil mir ist Chaibi nicht als Defensivmonster bekannt, mir ist Larsson nicht als Defensivzweikämpfer bekannt, der noch hätte helfen können von der 6 und Amendá gefällt mir ehrlicherweise, je weiter er raus muss aus dem Strafraum, immer weniger. Wie geht's dir?
Ja, das stimmt alles. So die offensichtlichen Alternativen wären mir da jetzt zwar auch nicht eingefallen.
Das ist ein fairer Punkt.
Ja, aber das stimmt schon, diese Rolle von Shaibi habe ich da jetzt auch nicht komplett verstanden oder beziehungsweise ist jetzt nicht komplett überraschend, dass es da eben über das ganze Spiel hinaus nicht gelingt, diese schon angesprochenen 1-gegen-1-Situationen zu vermeiden oder alle für sich zu entscheiden. Also das ist wahrscheinlich was, wo man die Wahrscheinlichkeiten vorher schon so einschätzen würde. Vermutlich kommt Leipzig dann nochmal durch. Ja.
Hm. Und dann hast du quasi noch die Offensive, wo es schon, glaube ich, ein guter Gedanke ist, in den Rücken von Diamondé reinzuspielen. Und du kannst es eigentlich auch ganz gut machen durch die zentralere Rolle von Brown. Dann muss Kalimuendo die Breite halten und dann bist du genau in dieser Lücke drin. Das hätte ganz gut klappen können. Insgesamt aber kommt Jonathan Burkhardt zum Beispiel am Ende auf 24 Ballkontakte, spielt nur 13 Pässe und das eben in der kompletten Spielzeit. Also der hat komplett durchgespielt. Das war nicht der Jonathan Burkhardt, der dann irgendwann wieder ausgewechselt werden musste. Wie gefällt dir denn die Offensive bei der Eintracht?
Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass da noch am wenigsten Entwicklung oder noch weniger Entwicklung gerade zu sehen ist. Fand in der ersten Halbzeit gab es so ein paar Gelegenheiten, wo sie im Mittelfeldpressing eben auch noch aktiver waren, da Bälle gewonnen haben, da so ein bisschen in Umschaltmomente kamen. Burkhardt hat ja da auch eine gute Chance, gleich nach 5 Minuten schon. Aber von diesen Szenen gab es halt auch weniger. Ist halt auch wieder so ein Fall, du hast es angesprochen, irgendwie TrainerInnen, die verloren haben, sagen dann immer, dass man irgendwie aktiver hätte sein müssen. Stimmt in dem Fall auch, weil mit zunehmender Spieldauer man eben weniger Ballgewinne bekommen hat, weniger Umschaltmomente, weniger dann die Offensivleute in Szene setzen konnte und so die Spieler, die von sich aus Offensivmomente kreieren können, sind eben jetzt auch nicht in der Form, dass man sich stärker auf sie verlassen kann. Also, dass Doan zum Beispiel jetzt halt mal nicht spielt, ist ja ist halt so eine Wechselwirkung zwischen wie wird man eingesetzt und welche Form bringt man mit. Also, ich finde, das läuft halt diese ganze Saison bei Doan und Frankfurt schon irgendwie insgesamt nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte. Würde man denken. Götze jetzt in dem Spiel auch nicht gespielt, aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das individuelle Allheilmittel. Ja, deswegen bei dem 1-1 finde ich, war es dann halt mal wieder so eine Szene, wo man das Gegenteil gesehen hat. Da gab es eine gute Pressing-Situation, da hat Shaibi dann eine gute Verlagerung gespielt und wie das dann ausgespielt wurde, hast du ja schon beschrieben. Aber ansonsten fehlten da schon die Impulse. Ja.
Und eben, also ist jetzt auch Konjunktivdiskussion, ist mir völlig klar, aber wenn es diesen Strafstoß gibt für das Halten von Robin Koch in der 47. Minute schon, wo ich ehrlicherweise nicht verstehe, warum das kein Strafstoß war. Also er hält Romelu, der zum Ball will, mit beiden Händen, lässt ihn dann los, aber deswegen kommt Romelu nicht zum Ball. Hat man schon Strafstoß für gesehen in dieser Saison. Dann hätten wir auch, glaube ich, wieder über so in Anführungszeichen individuelle Aussetzer in der Abwehr gesprochen, die halt das Spätwerk von Dino Toppmöller so geprägt haben bei Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir ja aber auch noch die andere Sicht von Leipzig und auch daher kommt aber so ein bisschen meine Kritik an Eintracht Frankfurt, denn aus Leipziger Sicht war alles andere als klar, dass man dieses Spiel am Ende souverän gewinnen wollen würde, denn gleich 3 wichtige Spieler konnten nicht spielen. Willi Orban habe ich vorhin schon angesprochen, David Raum wurde erst spät eingewechselt in der 79. Minute und Xaver Schlager hatte die 5. gelbe Karte gesehen. Das heißt, Leipzig startet eben mit einer Viererkette aus Baku, dann Klostermann, der seit, ich glaube, 2 Monaten nicht mehr gespielt hat oder vielleicht sogar noch länger, Bichiabu, der auch noch gar nicht so lange wieder mit dabei ist und Max Finkgräfe auf Linksverteidigerposition. Logischerweise und völlig zu Recht sagt Ole Werner danach, Mensch, da können wir wirklich stolz drauf sein, dass wir dieses Spiel so gewonnen haben und er hat sich auch bedankt bei den Spielern, die eben hinter der ersten Startelf stehen, die hier jetzt dann auch wirklich gezeigt haben, dass sie auf dem Punkt hin da sind. Aber daher kam eben auch so ein bisschen meine Kritik an der Eintracht, wenn du nur diese Probleme von Leipzig gesehen hast, hast du trotz aller Qualität plus ein Uwe Draogo, der ist ja auch noch nicht voll im Saft, der kommt erst wieder zurück aus seiner erneuten Verletzung. Da wäre vielleicht was möglich gewesen, sagt aber auch, da muss man Ole Werner, glaube ich, zustimmen, wirklich etwas aus über Leipzig. Die sind jetzt mit dem 4. Sieg in Folge wirklich auf sehr, sehr gutem Champions-League-Kurs. Jetzt sind es 5 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Und wenn man sich dieses Spiel anguckt, dann wundert einen das auch nicht, oder? Also es ist nicht nur Diamondé und Nusa.
Ja, Nusa fand ich dann aber trotzdem schon ein Stück weit beeindruckend mit der Explosivität und Qualität, die er gehabt hat. Die Vorlage zum 3-1, dann gutes Beispiel dafür. Das war schon der individuell auffälligste Spieler in dem Spiel.
Mir hat auch Seiwald noch gut gefallen. Ich finde, dass der einfach ein gutes Timing dafür hatte, wann er nachrücken konnte und wann nicht, weil eigentlich spielt Leipzig, also eigentlich war das Mittelfeld so, dass er immer hätte absichern müssen, aber hin und wieder kam er dann doch in Strafraumnähe und manchmal sogar in den Strafraum rein. Das hat mir gut gefallen und Uedraogo, also alle Leipzig-Fans und alle Schalke-Fans, die erzählen einem das schon die ganze Zeit. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir sehen ihn so selten richtig fit und länger mal spielen, aber der hat einzelne Bewegungen drin, wo du wirklich erkennen kannst, wenn der mal fit bleiben würde, könnte das ein ganz besonderer Spieler in der Liga werden. Der hat einfach von der ganzen Physis her, die er hat und von der Ballbehandlung, die damit gepaart ist, da hatte der besondere Momente. Einen bitteren gab es auch noch für Leipzig, das muss man auch noch erwähnen, also Lukas Klostermann, er kehrt endlich mal wieder in die Startelf zurück und dann fällt ihm Kalumuendo auf den linken Knöchel in der 93. Minute beim Stand von 3-1 für Leipzig. Das war natürlich sehr, sehr schmerzhaft und ärgerlich. Aktuell weiß man noch nicht, also wir wissen noch nicht, wie schwer er verletzt ist, aber das sah nicht so schön aus, muss man sagen. Gibt es darüber hinaus noch was für dich aus Leipziger Sicht zu diesem Spiel zu sagen?
Nee.
Gut, dann werfe ich noch Van de Voort kurz rein. Er musste nicht oft gut parieren, aber zweimal war er richtig stark zur Stelle. Und das ist ja auch unter dem Aspekt wichtig, dass irgendwann dann ja doch mal die Peter Gulaschi-Nachfolge dann jetzt geregelt werden musste. Und da muss man sich, glaube ich, aus Leipziger Sicht gerade wenig Sorgen machen, so wie man sich ja auch um die Champions League weniger Sorgen machen muss als noch vor einigen Wochen. Die verbleibenden Gegner für Leipzig sind einmal jetzt dann Union zu Hause, dann Leverkusen, das ist natürlich ein direktes Duell, aber mit St. Pauli und Freiburg hat man dann auch noch zwei Teams, die in sich in komplett anderen Gefilden bewegen, beziehungsweise in anderen Situationen dann sind. 5 Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Hoffenheim und wir haben ja vorhin geklärt, es gibt noch viele direkte Duelle da oben in der Champions League. Deswegen könnte auch das nochmal zum Vorteil von Leipzig werden, dass man jetzt eben schon diese Punkte gesammelt hat. Also, das ist das Champions League-Rennen. Ich erspare es euch jetzt zu tippen, wer reinkommt. Das wird sich jetzt eben mit jedem Spieltag verändern. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann zum FC Augsburg und dann wird man zu Hause gegen den HSV spielen. Frankfurt jetzt mit einem Punkt auf Rang 7 Abstand, also auf Rang 8 abgerutscht. Schauen wir mal, wie es die SGE zu Ende bringt diese Saison. Und bevor wir jetzt hier dann gleich den Cut machen und auf den Tabellenkeller blicken, will ich euch noch kurz sagen, was euch in dieser Woche noch im Rasenfunk erwartet. Zum einen ist schon in der Nacht auf Sonntag erschienen eine Nationalteams-Folge zu den Länderspielen der deutschen Frauen gegen Österreich. Es gab ein 5-1 und dann ein historisches 0-0. Das war der erste Punkt Österreichs in einem Pflichtspiel gegen das deutsche A-Nationalteam jemals. Und es war auch wirklich kein gutes Spiel Deutschlands. Neben Verletzungen, die es da gab, also Julia Quinn und Vivian Endemann fallen aus, war es auch einfach ja keine gute Partie. Wir sprechen darüber und was das zu bedeuten hat, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Da waren Noah Platschko, Anna Dreher und Jana Lange zu Gast. Und außerdem ist natürlich auch die Zweitligatour in der letzten Woche erschienen. Dazu kann ich mich schon mal bedanken für all das Feedback. Ich glaube, wir haben selten so viel positives Feedback auf eine Ligatour bekommen. Zumindest hat das Eva mir gegenüber so geäußert. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. In dieser Woche gibt es auch eine neue Ligatour. Dann wieder die Europa-Ausgabe, die erscheint, wie ihr es gewohnt seid, am Donnerstag. Ansonsten Schwerpunkt wird es in dieser Woche keinen geben. Der zum VfB Stuttgart ist dann für die übernächste Woche geplant und der zum SC Freiburg muss noch geplant werden, wenn das Halbfinale jetzt dann gespielt ist. Ihr müsst es mir hoffentlich nachsehen. Aktuell ist Royal-Planung ein großer Arbeitsbereich für mich. Plus WM muss ich auch schon ein paar Dinge regeln. Deswegen klappt es nicht mit einem weiteren Schwerpunkt in dieser Woche. Und dann will ich mich bedanken für euer Feedback, euer zahlreiches Feedback zu den vergangenen Sendungen. Ich will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, dann wird es jetzt hier zu lang. Aber ihr hattet, glaube ich, recht, dass ich bei der Diskussion um Marie-Louise Ether den falschen Schwerpunkt gelegt habe, indem ich da so eine kleine Kulturkampfkritik an Dirk Zingler geäußert habe. Das war wahrscheinlich, ich hatte so den Eindruck, ich antizipiere einen Diskurs, der ansonsten so ein bisschen anders stattfindet. Mir tat einfach Marie-Louise Eta leid und ich kam halt aus dem Gedanken heraus, also jeder, der sich mit Union beschäftigt, Daniel, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, für uns war das nicht überraschend, dass Marie-Louise Eta jetzt diesen Schritt geht, weil die schon immer das heißeste Trainereisen war, nicht nur bei Union, also auch jenseits von Union. Deswegen habe ich aber diesen Punkt vielleicht ein bisschen unterbetont gelassen, weil es nicht überraschend war, dass sie Trainerin wurde, aber ja, genau, deswegen danke für euer Feedback dazu.
Da kann ich ja vielleicht nochmal ein bisschen Live-Feedback geben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe ehrlich gesagt mich dem Internetdiskurs an der Stelle auch so ein bisschen entzogen, weil ich dachte,
hätte ich vielleicht auch machen sollen.
Von dem habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Und dann, als ich das gehört habe, wie ihr es besprochen habt letzte Woche, dachte ich so, sexistische Quatsch, der dann aufkam, es klang dann so ein bisschen, als ob der mehrheitlich im Union-Kosmos aufgekommen wäre. Weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Ich glaube, das war so ein über den Tellerrand hinaus Spülthema, was ja sowohl im positiven als auch im negativen Echo, glaube ich, diese Blase quasi verlassen hat und also Escape Velocity angenommen hat, mit den ganzen Unschärfen, die dann auch in der positiven Rezeption damit reinkommen. Quasi das Gegenteil von dem, was dir dann vielleicht vorgeworfen wurde, ist dann auch passiert, nämlich dass dann so ein Bild von Union damit gezeichnet wurde, was auch nicht der Realität komplett entspricht und das quasi dann als dann auch in die Richtung überbewertet wurde. Aber was wie Union sich dann da verhalten hat, finde ich eigentlich mehrheitlich ganz gut, wie sie damit umgegangen sind. Kommen wir dann vielleicht ja auch im Einzelnen noch drauf, aber Dirk Zingler hat, weil du ihn auch angesprochen hast, hat, finde ich, eine Sache gesagt, die ganz sinnvoll war, nämlich zu sagen, dass es auch unfair wäre, Marie-Louise Eta gegenüber jetzt zu sagen, wenn sich jetzt bei den Männern bewährt, dann bleibt sie vielleicht Männertrainerin und wenn nicht, dann geht sie zu den Frauen, wie es ja eigentlich eh schon geplant war. Also das ist ja auch ein unfairer Mechanismus, sowohl dem Frauenteam gegenüber als auch Eta gegenüber.
Was aber Horst Held ja so offen gelassen hat, das hat mich ehrlicherweise gewundert. Das musste Dirk Zingler klarstellen erst noch.
Genau. Deswegen, das meine ich mit mehrheitlich. Das fand ich dann wiederum sehr unglücklich, das Thema dann selber so aufzumachen quasi. Aber wie Zingler das dann eingeordnet hat, fand ich wiederum in dem Fall dann ganz richtig, ja. Dann hat man ja auch gesehen, dass es gab ja vielleicht können wir das ja jetzt, weil du es eh schon angesprochen hast, an der Stelle kurz behandeln und dann nachher auf das Sportliche zu sprechen kommen, wie dann ja auch immer gerne
es
gesagt
wird. Es gab auch Sportliches rund um Union, habe ich nicht mitbekommen.
Nämlich, dass es natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit dafür gab. Das Sinnbild war dann der Pressekonferenzraum, der irgendwie so voll gewesen sein muss wie noch nie, mit Fragen der ganzen Weltöffentlichkeit. Und Marie-Louise Eta sollte dann den Stand des Sexismus oder der Emanzipation der Frauen im Fußball in Deutschland insgesamt erklären. Auch das vielleicht eine Frage, die nicht komplett gerecht ist der Person gegenüber, die dann da einfach dann diejenige ist, die da steht. Das kann man natürlich, ist natürlich nachvollziehbar, weil es eben schon eine gewisse Singularität ist und in dem Moment, wo dieses Ereignis passiert, ist ja auch richtig, das dann zu thematisieren, weil wann sonst, ne? Aber gleichzeitig ist das halt automatisch dann irgendwie den konkret Beteiligten über dann vielleicht immer ein bisschen unfair, die ja unabhängig davon, in welcher Situation die da jetzt sind, erstmal sich überhaupt um diese Aufgabe, die sie dann übertragen bekommen haben, kümmern müssen. Das ist so eine Dynamik, die schon schwierig ist, weil man einerseits verstehen kann und nachvollziehen kann und es ja auch wichtig ist, wenn es Neues passiert, das auch zu betonen und gleichzeitig halt der konkreten Situation quasi verhaftet zu bleiben. Ja, das ist, glaube ich, insgesamt schwierig und auch in der Diskussion, da hatten wir ja gerade mit angefangen, der Diskussion so eine Situation, aber gar nicht so einfach, da quasi den richtigen Fokus und die richtige Gewichtung dann zu legen.
Ja, ich hatte so das Gefühl damals in der Sendung, dass ich quasi präventiv schon mal vorarbeiten muss, so wie die Diskussion weiterläuft. Also man muss noch dazu sagen, als wir die Sendung aufgenommen haben, gab es noch nicht die Pressekonferenz, gab es noch nicht das Agieren auf Social Media von Union, das sich ja eben sehr, sehr vehement auch mit Hasskommentaren auseinandergesetzt hat, um es mal so zu sehen. Und da hatte ich noch den Eindruck, ich müsse dem, was da wahrscheinlich kommt, etwas entgegensetzen. Aber und die Kritik ist dann auch auf jeden Fall richtig zu sagen, muss man dann denn das, dem dann auch so viel Raum geben? Und da hatte ich mich in dem Moment gegen entschieden, war, glaube ich, im Nachhinein einfach auch eine falsche Entscheidung, das muss man so sagen. Aber ich fand es eben dann auch interessant, wie es auch innerhalb der Rasenfunk-Community dann diskutiert wurde, weil du eben gesehen hast, und Carina, da wird es dir ja auch ähnlich gehen als Journalistin, wir wollen ja auch gar nicht an dem Fakt vorbei, dass es etwas Historisches ist. Man kann darüber diskutieren, dass das zu spät ist. Und Marie-Louise Ether gegenüber ist das nochmal ein bisschen mehr, was sie zu tragen hat. Ehrlicherweise hatte sie das vorher aber auch schon. Denn das ist ja der Grund, warum es etwas Historisches ist. Also sie war schon ganz oft die erste Frau. Ich will es jetzt dann damit nicht kleinreden. Aber es ist ja dann auch wichtig, das zu thematisieren, weil damit es etwas ist, was zur Normalität wird, muss es auch groß berichtet werden. Und das bringt einen in so eine schwierige Situation. Einerseits will man Marie-Louise Ether eigentlich wie eine Trainerin behandeln, wie jede andere auch. Also Vincent Kompany hat da eigentlich ganz gute Dinge zugesagt. Er hat gesagt, also ich freue mich total und so weiter. Und er hat auch gesagt, es ist wichtig eben, weil sie ein Symbol ist. Vielleicht gibt es jetzt Mädchen und Frauen da draußen, die das sehen. Und dafür müssen wir eben darüber berichten, dass sie es sehen und sich denken, ich werde auch mal Bundesliga-Trainerin in der Bundesliga der Männer. Und auf der anderen Seite will man aber eigentlich ja allein das Sportliche zählen lassen, sie genauso bewerten wie alle anderen Trainer. Da hat Kompany noch gesagt, er wünscht ihnen, das Einzige, was sie ihr wünscht, ist, dass sie vielleicht dann doch nicht behandelt wird wie alle Männer, dass sie ein bisschen mehr Geduld erfährt in der Bewertung ihres Jobs. Das fand ich noch sehr angenehm. Aber das ist ja so eine Zwickmühle, in der man sich selbst dann befindet. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt genau der Punkt, weil es ist so wichtig, dass man darüber berichtet und auch groß darüber berichtet, dass wirklich viele Menschen davon mitbekommen und auch gerade im Nachwuchsbereich, also auch als ich als Sportjournalistin angefangen habe, weiß ich noch, dass damals auch Leute gesagt haben, echt den Sport, und das ist jetzt auch, also das ist jetzt 8 Jahre her und da ist jetzt ja auch schon sehr, sehr viel passiert. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man dann schnell auch einfach die Kurve kriegen und sagen, okay, wir haben jetzt darüber berichtet, das ist was Historisches, es ist ein Megaschritt, ob der jetzt zu spät ist, um Himmels Willen auf jeden Fall, also ne, das muss man nicht diskutieren, aber dann muss man irgendwann auch wieder sagen, okay, sie ist Trainerin von Union Berlin und wie war das Spiel? Wie hat sie es angegangen? Und ich glaube, da muss man einfach relativ den Cut reinbekommen, dass man beides schafft, ohne das eine zu übergewichten. Weil wenn man ja auch gesehen hat an der Trainerbank, wie sie da stand und da auch schon wieder alle Kameras waren. Und ich dachte mir, das ist ja überhaupt gar nicht das, was sie möchte. Natürlich, die Aufmerksamkeit ist wichtig, aber irgendwann muss man auch wieder zum Tagesgeschäft dann übergehen und gucken, wie es war.
Genau, und ich glaube, dieser Punkt ist jetzt eben erreicht. Werden wir ja dann auch später, wenn wir über das Spiel sprechen, werden wir genau darüber sprechen. Und wahrscheinlich ist denn dann die zeitliche Abfolge jetzt dann schon so gewesen, wie es vielleicht auch sein sollte. In dem Moment, in dem die Entscheidung gefallen ist, wird sie eingeordnet als eben eine historische, und es wird eben auch viel Hintergrund geliefert für diejenigen, die Marie-Louise Ether vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und jetzt, wo das erste Spiel gespielt ist, ja okay, ab jetzt reden wir halt dann darüber, wie so gespielt wurde. Zumindest wäre das mein Plan. Daniel, magst du noch was ergänzen?
Nö, ich glaube, wir haben das jetzt schon jetzt wiederum ganz gut eingeordnet.
Gut.
Und ja, wie gesagt, zum Konkreten kommen wir dann.
Zum Konkreten kommen wir dann noch. Was aber auf jeden Fall ein interessanter Effekt dieser Trainerentscheidung war, dass über Steffen Baumgart so wenig geredet wurde und auch über die Frage, warum mit ihm noch der Vertrag verlängert wurde. Wir haben das ja auch gemacht, also ich habe es in der letzten Sendung nochmal angesprochen, extra deshalb habe ich nicht mit Ether angefangen, sondern mit Baumgart, und wir hatten ja auch vor gar nicht so langer Zeit einen Schwerpunkt mit Raphael Molter. Da könnt ihr nochmal reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, wie kam es eigentlich jetzt zu dieser Entlassung und wie ist das eigentlich zu bewerten, dass eben dieser Vertrag verlängert wurde. Im Nachhinein hörte sich das dann bei Horst Held so an, als ob es da intern vielleicht schon so ein bisschen zwischen Team und Trainer gewisse Spannungen oder Zweifel gegeben hätte und man quasi auch intern ein Signal setzen wollte mit der Vertragsverlängerung. War dann natürlich trotzdem teuer. Und weil ich in der Sendung gesagt habe, dass es ungefähr die 100. Trainerentlassung in der Saison in der Geschichte des Rasenfunks gewesen sei, hat Henrik Simon nachgezählt. Und es war tatsächlich die 109. Trainerentlassung in der Rasenfunkgeschichte. Die 100. war Erik ten Hag. Und das ist wirklich schade, nein, dass ich das erst jetzt weiß, weil das war ja auch eine ganz besondere Trainerentlassung. Ja. Sagt aber auch ein bisschen was über die Bundesliga aus. Also wir sind jetzt gerade in unserem 12. Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Man kann sich das ganz gut runterrechnen, wie viele das pro Jahr dann sind. Und alle Sendungen und alle Trainerentlassungen konnten wir deshalb besprechen und machen, weil ihr uns unterstützt. Der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über freiwillige Zahlungen eurerseits, zahlen davon dann auch ein Gästehonorar an unsere Gäste. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Timo, Top Gear, Dashu Zu, Sebastian und Janni. Sie alle haben uns Geld zukommen lassen und haben sich registriert als SupporterInnen und dann greife ich mir immer hier nach dem Zufallsprinzip welche raus, um ihnen zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung oder aber wenn ihr auf rasenfunk.de geht, da könnt ihr auf den Unterstützen-Button klicken und da haben wir übrigens auch aufgelistet, wofür wir euer Geld eigentlich verwenden. Da seht ihr eine schöne Tortengrafik, wenn euch das also ganz genau interessiert, dann schaut da sehr gerne mit drauf. Jetzt aber zurück zum Sportlichen. Das war ein langer Feedback-Block, aber ja noch mit zwischengeschalteter Diskussion. Dabei haben wir ja noch wirklich einige Spiele, die hochinteressant waren. Unter anderem das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV. Da gab es jede Menge Themen abseits des Feldes. Ich würde jetzt gerne zumindest erstmal beginnen mit dem, was da auf dem Feld passiert ist. Es gab ein frühes 1:0, das war allerdings noch ein Abseitstor für den HSV. Dann schießt Königsdörfer knapp vorbei und in der 37. Minute ist es dann soweit. Der Gastgeber kann in Führung gehen, so wollte ich sagen. Muheim verschätzt sich bei einer Flanke von Deman. Sugawara klaut Jinma den Ball und geht tief. Und seine Flanke mit dem zweiten Kontakt, die köpft dann Jens Day, bei dem bis zuletzt gar nicht sicher war, ob er spielen würde können, zum 1:0 ins Tor. Diese Führung hält nur 4 Minuten, denn dann bekommt Puertas im Strafraum von Werder vom HSV bei mehreren Versuchen den Ball nicht zum Mitspieler. Und im Gegenzug gibt es einen tiefen Pass auf Glatzel, der ist durch, setzt sich gegen Koulibaly durch, an der Grenze zum Foul, aber wahrscheinlich nicht abpfeifwürdig und trifft dann mit einem wirklich wunderschönen Schuss zum 1:1, womit es auch in die Pause geht. In der zweiten Hälfte dann allerdings wird es noch spektakulärer. 57. Minute, nach einem Einwurf von der rechten Seite kommt Stay aus über 20 Metern zum Schuss und schweißt ihn wirklich in den rechten Winkel. Ganz fantastischer Treffer. Die HSV-Spieler und Funktionäre reklamieren allerdings ein Foulspiel vorher an Omari, das wird nicht gepfiffen, der Treffer bleibt bestehen. Das wird insofern dann wichtig, weil in der 77. Minute Otele über den grätschenden Puertas hinwegläuft, also es ist tatsächlich so, wie ich es gerade beschreibe, und er tritt ihm dabei auf den Knöchel. Florian Exner wird rausgeschickt von seinem Videoassistenten, von seiner Videoassistentin, das war Katrin Rafalski, genau. Und entscheidet tatsächlich auf rote Karte. Und nur 8 Minuten später gibt es vermeintlich die zweite rote Karte für den HSV. Da nimmt Gröhl den Ball stark mit und wird von Jatta gefoult. Ist aber eine harte Entscheidung, weil es ist A, nicht letzter Mann, also keine Verhinderung einer klaren offensichtlichen Torchance. Und zum anderen ist es auch keine gesundheitsgefährdende Grätsche. Auch das meldet Katrin Rafalski an Exner. Er schaut es sich an und nimmt diesen Platzverweis dann zurück. Er ändert auf gelb. Dennoch spielt natürlich der HSV in Unterzahl und in der 91. Minute entscheidet sich das Spiel dann auch. Puertas kommt von links im Strafraum zum Schuss und macht das 3:1. Es ist sein erstes Bundesligator. Vorher hatte Heuer Fernandes wieder mal einen Fehlpass gespielt, den dann Bittencourt zu Schmid gebracht hatte und der mit Hacke auf Puertas ablegen konnte. Das ganze Spiel geht dann noch eine ganze Weile weiter bis in die 101. Minute und es geht auch weiter leider nach dem Schlusspfiff weiter mit sehr zweifelhaften Szenen auf den Rängen. Aber Daniel, wenn wir beim Sportlichen versuchen zu bleiben, hat denn da auch das Team gewonnen, das deiner Meinung nach überlegen war?
Ja, ich finde, überlegen war da nicht so richtig eins der beiden Teams. Ich habe die Analyse von Tobi Escher zum Spiel gelesen und er hat da ganz gut rausgearbeitet, wie und warum genau es eben kein Team gab, was klar überlegen war, sondern es viel irgendwie 1-gegen-1 Verteidigung über den ganzen Platz gab. Beide haben irgendwie Anpassungen vorgenommen, um das beizubehalten, dann trotzdem irgendwie die Räume zu suchen, wo sie dann doch vielleicht Überladungen schaffen können. Das hat dann Bremen im Endeffekt schon besser hinbekommen. Und vor allem hat Bremen dann einfach weniger Fehler gemacht und würde ich sagen, deswegen das dann gewonnen. Also die beiden Tore von Stay, beide cool gemacht. Aber bei beiden wird er auch auf offener Bühne sehr frei stehen gelassen. Mhm. Also bei dem Kopfball, der ist mega stylisch, wie er da so hochsteigt, aber kann er halt auch unbedingt machen und hat Zeit, sich da eben einerseits anzugucken, wo der Ball herkommt bei dieser kurzen Flanke und wird halt auch nicht angegangen, weil er überhaupt keinen Gegenspieler hat da am Fünfer, so ungefähr. Beim zweiten Tor, klar, ist es ein fantastischer Schuss. Und es ist so ein bisschen, ne, du hast es angesprochen mit dem vermeintlichen Foul, so ein bisschen eine Konfusions-Improvisationsszene. Aber vor allem ist es dann, glaube ich, Vieira, der halt 2 Sekunden lang schläft und Stay aus den Augen verliert und dann noch versucht, in die Szene einzugreifen beim nächsten Werder-Spieler davor. Aber Stay hat dann halt auch da wieder gar keinen Gegenspieler, hat dann die Sekunde Zeit, um sich den hinzulegen und den halt sehr geil reinzuschießen. Und im Endeffekt sind es dann halt diese Aussetzer-Szenen in einem Spiel, was eben von Intensität, von Zweikämpfen, von 1-gegen-1-Verteidigung geprägt ist, die dann darüber entscheiden, ja, wer dann die Tore macht und die besseren Chancen hat.
Also war auf jeden Fall ein Vorteil, Jens Day im Team zu haben. Also es ist sehr irre, wie wichtig der ist für Werder in dieser Saison. Und wie gesagt, es war eben bis zum Abschlusstraining gar nicht klar, ob er spielen können würde. Und Jens Day war sich vor allem deshalb nicht unsicher, weil er, so hat es zumindest Danny Thun dann nach dem Spiel erzählt, weil er gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Verfassung bin, in der ich auch dem Team helfen kann. Da hat dann Thun für ihn entschieden und auf jeden Fall richtig entschieden. Das kann man, glaube ich, in dem Fall eindeutig sagen. Auf HSV-Seite nimmt die Nervosität jetzt wirklich merklich zu. Also aus den letzten 6 Spielen hat man einmal gewinnen können, wenigstens noch 2 Unentschieden holen können. Da waren auch sehr gute Gegner mit dabei. Also der HSV hat Niederlagen gegen Leipzig, Leverkusen, Dortmund und Stuttgart zum Beispiel mit dabei. Aber es gibt eben auch die Tabellenkonstellation und in der ist man jetzt auf Rang 14 abgerutscht, hat zwar noch 5 Punkte Vorsprung, aber die Tendenz ist eben negativ. Man kann, finde ich, beim HSV immer ganz gut auch Gründe finden, also vor allem Vuskovic hat gefehlt, aber sicherlich auch Sambi Lokonga, das war auch eigentlich eins der schönsten Bilder, was abseits des Rasens fest zu sehen war in diesem Spiel, wie die inmitten von Werder-Fans auf der Tribüne saßen, inkognito, wurden offenbar auch nicht erkannt. Aber wie kritisch würdet ihr beide, Carina, wenn du magst, darfst du gerne beginnen, denn die Lage beim HSV sehen?
Also ich muss ehrlich gestehen, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist es schon krass, wie jetzt quasi Bremen auch den Hamburger SV wieder so ein bisschen runterzieht und mit wieder reinreißt. Natürlich, es sind noch, wie du sagst, es sind ja noch ein paar Punkte, aber die Tendenz ist wirklich nicht gut. Und wenn man auch aufs Restprogramm guckt, dann ist es jetzt auch gar nicht so einfach. Also da haben wir dann noch Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg und Leverkusen, wo wir auch ja schon viel jetzt über Champions-League-Ambitionen und so gesprochen haben. Also da sollte auf jeden Fall was passieren. Und deswegen bin ich gespannt, wenn du sagst, okay, wie bedrohlich ist es für den HSV? Ich glaube, dass halt Bremen auch jetzt ganz viel Selbstvertrauen aus diesem Nordderby ziehen kann. Und auch die kein einfaches Restprogramm, aber ich glaube, das entfacht nochmal ganz andere Kräfte und Ambitionen.
Mhm. Ja, es gehört mit dazu. Also auch Werder hat nur 31 Punkte, so wie der halbe Tabellenkeller. Also quasi ist tabellarisch in der fast identischen Situation wie der HSV, aber der Trend ist eben dann doch ein anderer. Gleichzeitig, Daniel, es gibt so viele Diskussionspunkte. Wir könnten allein über dieses Spiel eine Stunde sprechen, glaube ich, weil wir könnten auch nochmal über Schiedsrichterentscheidungen sprechen, über die rote Karte. ist das jetzt gesundheitsgefährdend? Ja. Ist es Absicht? Nein. Wird es dann trotzdem so bewertet? Wie gab es das in der Vergangenheit? Also können wir alles gerne machen. Du entscheidest, worauf du jetzt den Schwerpunkt legen möchtest. Aber wenn man auf den HSV blickt, könnte man ja zum Beispiel auch drüber sprechen, dass manche Dinge einfach nicht so gut funktionieren mehr beim HSV wie noch in der Vorsaison, aber quasi bisher in der Saison. Zum Beispiel die Außenverteidigerposition, die waren deutlich besser attackierbar für Werder. Das hat Werder auch probiert. Ginma sehr häufig weit auf dem Flügel mit Unterstützung noch. Gleichzeitig Grönbeck offenbar nicht der zweite Sechser, den man braucht, wenn eben Lokonga gerade ausfällt. Also was sind denn für dich gerade, wenn du versuchen müsstest, die wichtigsten Themen für den HSV rauszufiltern? Welche wären es denn?
Schwierig. Also ich finde, in dem Spiel haben es halt auf jeden Fall weniger als Bremen und weniger als notwendig gewesen wäre, geschafft, sich aus diesem Defensivkorsett des ganzen Spiels zu befreien. Königsdorfer Vieira hatten in der ersten Halbzeit so zwei Chancen, die schon dann bis dahin auch die besten Chancen im Spiel waren, aber das waren irgendwie dann auch ein bisschen isolierte Momente. Und ansonsten hat man halt irgendwie versucht, sich die Bedingungen für so ein intensives, zweikampfbetontes Spiel zu schaffen. Aber so die offensiven Ansätze habe ich dann nicht so wirklich gesehen, obwohl, und gerade Vieira irgendwie kam dann, hatte dann wenig Aktionen, obwohl er dann schon relativ klar derjenige ist, der irgendwie dann die individuelle Klasse dafür haben sollte oder auf den die das dann zugeschnitten ist. Da habe ich jetzt nicht so das Konzept gesehen, um daraus das auszunutzen, daraus was zu machen. Und so ist dann irgendwie dieses Tor mit dem Konter, dem starken Abschluss von Glatzel, dann irgendwie relativ isoliert gewesen für mich im Kontext dieses HSV-Spiels. Und dann, weil du die Schiedsrichterentscheidung nochmal angesprochen hast, man muss es vielleicht tatsächlich insofern ansprechen, als ich die rote Karte, die Hamburg jetzt bekommen hat, schon hart finde, weil er da wirklich nicht viel macht und jetzt nicht den Ausfallschritt macht, mit dem er dann dem Gegenspieler absichtlich auf den Knöchel tritt. Andererseits, im Endeffekt steht er halt dann drauf, aber also ich finde diese Szenen irgendwie generell schwierig zu bewerten, gerade wenn der getroffene Spieler halt ins Tackling geht, also sich in gewisser Hinsicht mit dem Tackling auch dem Risiko aussetzt, halt unter den Schuh des anderen zu rutschen. Insofern ist die zurückgenommene rote Karte natürlich das eindeutigere Foul, aber du hast ja eben schon gesagt, so im Endeffekt so ganz rotwürdig ist das Einsteigen dann doch nicht und Verhinderung einer kleinen Torschance ist es dann auch nicht so ganz. Deswegen finde ich es auch vertretbar, das auf gelb zu stellen, aber es ist auf jeden Fall schon irgendwie ein orangeneres Tackling, finde ich, als das, was eigentlich derjenige, der ein Rotprojekt macht. Aber Hamburg jetzt mit 8 roten Karten diese Saison, das ist relativ deutlich das meiste. Mainz hat 5. Weiß gar nicht, wer bei Mainz irgendwie viel Foul spielen würde. Bremen auch selber 4.
Mehr rote Karte als Siege, ne? Das ist schon krass.
Ja.
Oh, ja. Das ist ein not so fun fact, ja. Hast recht.
Nee.
Also vielleicht kommt es auch nicht ganz von ungefähr, will ich damit sagen.
Ja, und ich könnte jetzt auch wirklich ewig über diese Otele-rote Karte sprechen, weil das Thema der Gesundheitsgefährdung für mich von Knut Kircher selbst noch irgendwie als wichtiges Thema aufgebauscht wird vor der Rückrunde und hat aber einfach nicht konsequent gepfiffen wird. Aber da habe ich in den entsprechenden Sendungen schon viel zu gesagt. Deswegen würde ich mich da an der Stelle nur wiederholen. Ich finde aber, dass schon mit dazugehört eben zu diesen roten Karten, dass der HSV vorher schon eine relativ eindimensionale Spielanlage hatte. Also das, was du eben auch gesagt hast. Also wenn Robert Glatzel nicht ein wirklich fantastisches Spiel gemacht hätte, weil der im Alleingang Chancen kreiert hat, weil er im Alleingang Bälle festgemacht hat, der lange Ball auf Glatzel, das war quasi Weg A in die gegnerische Hälfte und Weg B gab es nicht so wirklich. Dann wäre es eben noch düsterer geworden für den HSV und ich glaube auch deshalb ist man immer wieder in diese Situationen reingekommen, in denen letztlich das Zentrum auch entblößt war. So passiert ja auch diese rote Karte mit einem, gut, Tackling eben von Puertas und dann das Zustandekommen ist unglücklich, aber das ist das, finde ich, was quasi über die Diskussionen, die man auf jeden Fall führen kann, aber nicht muss, hinaus relevant ist für den HSV und wo ich dann auch tatsächlich die Ungewissheit verstehe der HSV-Fans. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie St. Pauli da mit voller Kapelle anrollen von hinten. Deswegen sind 5 Punkte Vorsprung wahrscheinlich genug, aber einen Sieg braucht es halt noch gegen die Teams von da oben. Und da, finde ich, ist die Spielanlage vom HSV wirklich verflacht in den letzten Wochen. Gewisse Dinge haben nicht mehr funktioniert, die früher funktioniert haben. Und ja, natürlich sind Ausfälle bei einem Aufsteiger nochmal, wiegen oft schwerer, wenn es Stammpersonal betrifft, aber ja auch nicht nur. Und ich finde, in der Partie gab es schon Momente, wo man ins Spiel hätte wieder reinkommen können. Letztlich im Grunde alles, was nach dem 0:1 passiert ist. Also, dass du das ganz schnelle 1:1 erziehst und das dann ja auch relativ schnell in die Halbzeit geht, das ist ja perfekt für den HSV. Werner macht ein gutes Spiel und geht wieder ohne Führung in die Kabine und hat auch wieder sich zwar Chancen herausgespielt, aber die ganz großen Chancen haben gefehlt, plus die Chancenverwertung war schon wieder, ja, war halt so wie bei Werder Bremen immer in diesem Jahr. Das heißt, eigentlich hatte der HSV so viel auf seiner Seite, um das für sich zu nutzen, aber er konnte es nicht nutzen, weil Werder zwar Dinge auch gut gemacht hat, also wir jetzt nicht nur sagen, HSV wäre schlecht, das wäre ja Quatsch, aber weil sie es auf jeden Fall nicht so gut gemacht haben, wie in den letzten Wochen wir das manchmal schon gesehen haben. Und das, finde ich, ist schon erstmal ein Befund und jetzt muss man halt gucken, was sie damit machen. Mal wieder mit einem rot gesperrten Spieler. Gut, Utele ist immerhin niemand, der Stamm spielt beim HSV, aber da bin ich gespannt drauf. Und das zeigt nämlich auch, dass aber ja auch die Werder-Sicht auf dieses Spiel eine ambivalente ist, weil du gehst mit dem Punkt, mit dem Dreier raus, der ist auch ganz, ganz wichtig und du gehst natürlich auch mit einem guten Gefühl raus und sowieso Derby ist nochmal ganz besonders wichtig. Aber auch bei Werder, ich weiß nicht, wie es euch beiden da ging, da hat man ja auch ganz viele Dinge gesehen, die im Grunde in der ganzen Saison sich schon so durchziehen. Also mangelnde Chancenverwertung, nicht genügend Großchancen herausgespielt, Anfälligkeit dann doch, du stehst hinten 1:1 gegen Robert Glatzel und kriegst ihn im Grunde eigentlich gar nicht in den Griff, so ehrlich muss man sein. Und das hast du ja auch an dem vermeintlichen Foul an Koulibaly gesehen. Meiner Meinung nach fällt er da eben auch ein bisschen einfach und deswegen in meiner Welt ist das kein Foul. Da war Glatzel einfach besser in der Szene. Also das zeigt, warum es so schwierig ist, so richtige, harte Erkenntnisse aus diesem Spiel rauszuziehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, nee, mir ist es auch nicht gelungen, diese Fragen irgendwie stichhaltiger zu beantworten, weil, wie gesagt, ich fand das auch ein Spiel, wo die Derby-Intensität dann irgendwie so ein bisschen die stringenten Punkte überlagert hat. Nicht nur in der chaotischen Schlussphase, sondern irgendwie die ganze Zeit auch schon.
Ich finde, es hat ein bisschen Parallelen zu Dortmund und Hoffenheim. Da war viel Diskussion über oder viel Gesprächsbedarf über die Elfmeter. Und hier ist es auch so, dass natürlich der Derby-Charakter viel überlagert. Und genau das ist das, was ich auch vorhin meinte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt Bremen nochmal einen Push gibt, aber auch da müssen sie erstmal das Programm zu Ende fahren. Du hast dir halt jetzt damit ein bisschen Luft verschafft, sage ich mal, mit Blick auf den Relegationsplatz. Und welche Erkenntnisse jetzt die beiden Buddies da draus ziehen, werden wir sehen.
Vielleicht ist eine gute Nachricht für Werder. Also auch hier, man musste ja auf Marco Friedl, der rot gesperrt ist, verzichten. Dahingehend muss man es natürlich noch mal ein bisschen abfedern, das, was ich gerade kritisch gesagt habe zur Defensive. Und Wöber saß immerhin schon mal auf der Bank. Also er war im Spieltagskader. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch ein Thema wird für diese Saison, aber schlecht wäre es definitiv nicht. Plus du hast Jens Day und einen Poatas, der jetzt sein erstes Tor gemacht hat, der auch die meisten Schüsse hatte. 5 Schüsse von 18 hatte Poatas. Plus Milosevic, also er hat so lange versucht zu spielen, wie es irgendwie ging, musste dann ausgewechselt werden. Da stand es dann allerdings auch schon gerade 2:1. Also das sind, glaube ich, noch so Punkte, die man aus Werder-Sicht besprechen kann. Und dann eben ganz, ganz viel neben dem Feld, da will ich jetzt, wenn es für euch okay ist, jetzt nicht nochmal extra drauf eingehen. Ja, nee. Ich spare mir alle Kommentare dazu, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt es euch sowieso denken, was ich so grob da zu sagen hätte. Der VfB Stuttgart auswärts und Augsburg zu Hause, das sind die nächsten beiden Partien für Werder Bremen und dann eben noch, Carina hat es ja schon angesprochen, Hoffenheim und Dortmund. Für den HSV wiederum geht es jetzt direkt gegen Hoffenheim ins Heimspiel, dann zu Eintracht Frankfurt und auch der SC Freiburg wird noch nach Hamburg reisen. Bisher waren es ja die Heimspiele, die für den HSV den Unterschied gemacht haben. Ich würde, ja, es ist nicht mal eine steile These, ein Dreier und dann sind sie mutmaßlich durch. 34 Punkte werden wohl zum Klassenerhalt reichen. Sagt auch ein bisschen was über die Qualität des Kellers. Und da landen wir automatisch beim FC St. Pauli. Der hätte die Möglichkeit gehabt, am Freitagabend richtig Druck auszuüben auf alle anderen hinter ihnen, vor ihnen im Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und für eine kurze Phase sah es auch so aus, als ob genau das gelänge. Denn Karol Metz trifft zum allerersten Mal für sein Team in der 69. Minute. Da gibt's eine Ecke, die im zweiten Versuch von links nach innen gebracht wird. Da stehen dann gleich drei St. Paulianer und Kauke Wahl kann querlegen und Metz dann diesen quergelegten Ball reinmachen. Für alle Kölnerinnen und Kölner war das ein Déjà-vu, also die Standardschwäche. Sie bleibt und blieb auch in diesem Spiel bestehen. Allerdings, dieses Spiel, es ging nicht verloren für den ersten FC Köln, denn in der 83. Minute wird Marcin Kaminski genau von jedem Karol Metz nach außen abgedrängt. Er geht eigentlich Richtung Auslinie und wird dann am Standbein getroffen von Metz. Jönweg steht super, pfeift aber nicht. Christian Dingert schickt ihn dann raus und nach Ansicht der Bilder gibt es einen Strafstoß und den verwandelt dann Luca Waldschmidt zum 1:1. Und deswegen ist es am Ende, Carina, eben diese Punkteteilung, die für St. Pauli ja ein weiterer Nackenschlag ist in einer Saison, die jetzt auch nicht so gespart hat an Rückschlägen für die Hamburger. Ist es das gerechte Ergebnis deiner Meinung nach? Müssen wir über den Strafstoß diskutieren? Wie würdest du da rangehen?
Ja, also ich glaube, dass es war schon auf jeden Fall nochmal ein Schlag dann für St. Pauli, weil man schafft es dann in Führung zu gehen und hatte, finde ich, auch über weite Teile ja auch mehr vom Spiel. Aber diese Punkteteilung, Köln kann natürlich mit diesem Punkt sehr, sehr gut leben. Ich würde sagen, gerecht aus dem Gerechtigkeitssinn wäre wahrscheinlich, hätte St. Pauli den Dreier ganz gut mitnehmen können. Der Elfmeter, ja, unglücklich. Ich glaube, ich habe mir die Szene echt versucht, also relativ oft angesehen. Und ich glaube, es ist dann am Ende wirklich Auslegungssache, ob das jetzt erst nur ein Touch, nur eine Berührung war von Kaminski. Ich finde schon, dass es dann beim Metz auf jeden Fall ein Foulspiel war. Also das, aber die Entstehung davor, ich finde, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber am Ende, glaube ich, ich finde, man kann den schon so geben.
Es ist halt so ein klassischer VAR-Strafstöße, das hat man echt früher viel, viel seltener gesehen, dass der Spieler, er sieht, okay, aus der Szene wird jetzt nichts mehr, in dem Fall, weil der Ball ins Aus geht, und dann stelle ich einfach nochmal meinen Fuß Richtung Gegenspieler und vielleicht werde ich ja getroffen. Und dem war dann hier schon der Fall, finde ich. Und er wurde auch getroffen, also ich würde ihn auch dann eher geben. Man kann vielleicht eine Eingriffsschwellendiskussion führen, weil Jollenbeck hat es schon bewertet, aber vielleicht hat er auch auf den Oberkörper geguckt, nicht auf die Füße, das weiß man ja immer nicht. Da hat er es nicht gesehen. Ich weiß nicht, Daniel, findest du, das ist eine Diskussion wert oder soll man lieber über die spielerische Armut beider Teams sprechen?
Sorry, ja.
Ja, beides. Ich fand, mich hat diese Strafstoß schon auch kurz beschäftigt, ne? Kenne das gerade, das ja auch öfters angeguckt hast. Und ich auch, weil ich mir so dachte, es ist eigentlich Bullshit, auch dafür einen Elfmeter zu geben. Andererseits ist es halt dann im Endeffekt ein Foul. Klar lässt er vielleicht das Bein noch so ein bisschen stehen, in der Hoffnung getroffen zu werden, aber de facto wird der Fuß eingeklemmt. Und wenn man halt so rutscht und dann den Gegner so trifft, dann ist er halt faul. Und dann deswegen, ich war quasi unbefriedigt damit, dass das ein Elfmeter ist, aber habe dann auch nicht den Weg gefunden zu sagen, dass es keiner wäre. Deswegen kann ich verstehen, dass es nervig ist, aber kann auch nicht sagen, dass es da irgendeinen anderen Weg letztlich gegeben hätte. Ja, und würde sagen, muss man dann auch so entscheiden, müsste man vielleicht auch auf dem Platz so entscheiden, und auf jeden Fall hat dann, glaube ich, der war dann auch keine andere Wahl, als den zu geben. Ja, und ansonsten fand ich aber, dass zumindestens, also das Verdienteste an dem Elfmeter war, dass es ein ganz guter Angriff von Köln war, irgendwie guter Pass von Schwebe ins Mittelfeld, gut aufgedreht von Waldschmidt, der dann da einen 16er spielt, um Kaminski die Chance zu geben, in dieses Tripling zu gehen. Das fand ich so, okay, die Entstehung war immerhin ein einigermaßen vernünftiger Spielzug, dass man sich die Chance so ein bisschen verdient hatte. Aber du hast schon gesagt, so viele solcher spielerischen Lichtblicke gab es jetzt nicht zwingend, weil es irgendwie gerade St. Pauli auch ganz gut gemacht hat, irgendwie bei Köln das zuzustellen. Aber auch beide Teams halt nicht wirklich zu ihrem geplanten oder eventuell geplanten Offensivkonzept wirklich gekommen sind. Also ich glaube, beide haben Spielbereiche anvisiert, in die sie lange Bälle spielen wollten oder vielleicht auch in denen sie im Spielaufbau Räume finden wollten. Aber bei beiden hat das nur begrenzt gut funktioniert, ja.
Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich, vielleicht sollte natürlich auch ein kleiner Witz sein mit der spielerischen Armut, ob ich da jetzt ein bisschen zu ungerecht war. Also ja, es gab natürlich auch den Lattenschuss von Elmala, aber also ja. Bei Köln würde ich trotzdem ehrlicherweise dabei bleiben. Also es gab eben den Lattenschuss und kurz davor die Szene, wo irgendwie ganz Köln einen Strafstoß haben will, nachdem sich Elmala an der Grundlinie durchlegt und dann auf Martel legt und dessen Schuss wird geblockt. Aber insgesamt hatte Köln nur einen Schuss aufs Tor. Und das war der Strafstoß. Und der hat zum 1:1 geführt. Deswegen beim FC, ich weiß nicht, Carina, ob ich da jetzt dann auch wieder zu kritisch bin. Also sag da mal. Würde ich, ich würde schon dabei bleiben. Ich fand, das war offensiv sehr wenig. Das war sehr viel hoffen, dass Elmala was gelingt oder Ragnar Ache. Und das hat so halb funktioniert. Also klar, 2-3 Chancen hatten sie, aber also mir würde das nicht reichen als FC-Fan, ehrlicherweise. Ich meine, du darfst es nicht verlieren, das haben sie nicht. Also Ziel irgendwie erreicht, aber halt schon auch irgendwie.
Ja, ich glaube, dass man, ich habe lange in Köln gelebt und da zählt es nicht. Also ich glaube, da ist einfach der Punkt und ist gut und wir sind jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen. Super, können wir nächstes Jahr auch um die Meisterschaft mitspielen.
Also sind sogar.
5 sogar, guck mal. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also ohne Elmala, gut, Ache hast du auch noch, aber der ist jetzt schon unter Wagner wirklich wieder hier einfach. Man sieht wieder die Spielfreude, diesen Freigeist, aber wenn er nicht seine magischen Momente hat, dann wird es schon zappenduster. Also als FC-Fan wäre ich jetzt wahrscheinlich erstmal ganz happy, dass man diesen Punkt irgendwie noch mitgenommen hat, aber spielerisch, ja, täuscht das schon darüber hinweg, also der Punkt.
Mhm. Ich meine, dazu gehört noch, Ragnar Ache muss im Grunde mit der ersten Aktion in der zweiten Hälfte raus, vielleicht nicht richtige Aktivierung nach der Kältephase oder Erkaltungsphase in der Pause. Das heißt, das hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt und sie hatten nämlich die Spielanlage zur zweiten Hälfte hin schon verändert. Also im Grunde haben sich ja beide gespiegelt, die haben sehr, sehr ähnlich gegen den Ball gespielt, 5-2-3 oder 5-3-2, 5-4-1, es war alles so ein bisschen fließend, aber im Grunde war es eigentlich gleich, hoch angelaufen würde fast niemand. Und es ging erstmal darum, eben die wichtigen Bereiche des Feldes zuzustellen. Und in der zweiten Hälfte dann, da konntest du bei Köln sehen, dass sie sich da was überlegt hatten. Also sie hatten Kaminski dann sehr links, sie hatten sehr breite Außenverteidiger, die aber tief geblieben sind und 2 Sechser noch dazu. Also du hattest unheimlich viele Spieler in der ersten Aufbaureihe, um da erstmal keinen Fehler zu machen. Und dann Elmala als Zehner, Ache davor, da hättest du den langen Ball hinspielen können, egal auf wen von beiden, natürlich lieber auf Ache, aber Elmala hätte auch hinbekommen. Und Kaminski auf links, der, glaube ich, vor allem dazu da war, einen Verteidiger wegzuziehen, damit da ein größerer Raum entsteht. Aber ehrlicherweise dadurch, dass sich dann Ache verletzt hat und dann auch der Ballbesitz dann doch gar nicht so eindeutig für Köln verteilt war, hast du es nicht wirklich gesehen. Und als dann Bülter kam, das ist halt dann nochmal ein anderer Spieler, der eher so die Zwischenräume muss.
Aber ich glaube, es ist auch viel, was du gerade meintest, dieses, es wären für beide Big Points gewesen, wenn man da einen Sieg einfahren kann. Und ich glaube, dass dann diese Zurückhaltung dann doch auch da war, nicht jetzt in krassen Fehler zu machen. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es dann auch mal geklingelt hat im Tor. Also ich glaube, das hat schon mitgeschwungen, dass die Bedeutung dieses Spiels, dass man da einen großen Schritt hätte machen können auf beiden Seiten.
Mhm. Und das hast du, glaube ich, auch gesehen in so Defensivaktionen. Also das fand ich interessant, dass man bei diesem Spiel, also zumindest ich habe mir immer ganz viele Ja-Aber-Aspekte aufgeschrieben. Also der FC hatte weiter Probleme bei Standards, aber sie haben sich alle voll reingeworfen. Also da gab es immer fünf Spieler, die versucht haben, den Schuss zu blocken, und das haben sie in der Regel auch. Also bis auf die eine Variante hat es gut funktioniert. Oder Simpson Pusey hat ein gutes Spiel gemacht, aber er hat Glück, dass sein Rückpass auf Schwäbe nicht zum Eigentor führt. Und so weiter und so fort. Und so kannst du es eigentlich bei ganz, ganz vielen Aspekten beim FC machen. Und beim FC St. Pauli geht es mir aber genauso, dass ich sagen würde, einige Dinge wirklich gut gemacht, aber so wahnsinnig viel ist dabei auch nicht herausgekommen. Und gerade, ich meine, das ist jetzt wirklich kein interessanter Take mehr, aber diese Abschlussschwäche und das fehlende Vermögen, Torchancen sich erst herauszuspielen und sie dann zu verwerten, das zieht sich halt einfach durch wie ein roter Faden durch die Saison von St. Pauli. Und unter dem Aspekt finde ich es halt interessant, ich weiß nicht, Daniel, ob du dazu eine Meinung hast, was man entschieden hat, in der Schlussphase des Spiels zu machen. Denn nach dem 1:0, dann hat sich St. Pauli hinten reingestellt. 5-4-1, 34% Ballbesitz nur noch. Und auch hier bin ich in so einer Ja-Aber-Argumentation mit drin. Ja, sie haben trotz der tiefen Positionierung noch den Ausgleich kassiert, aber Köln hatte auch nur zwei Schüsse und einer davon war der Strafstoß. Also wie fandst du das?
Ja, also von allen Mannschaften an dem Spieltag, die das gemacht haben, die mit dem Ergebnis, was sie hatten, zufrieden waren und sich dann zurückgezogen haben und eher irgendwie versucht haben, das passiv zu verteidigen, war das eine der Fälle, wo das noch besser funktioniert hat und vertretbarer war, weil man vielleicht noch am ehesten das Risiko dann so ganz gut managen konnte, was damit defensiv verbunden war. Das habe ich und das ist ja auch durchaus wenig passiert. Ne? Du hast es schon gesagt. Und auch diese Szene, ne, selbst, ich habe vorhin gesagt, das ist ein ganz guter Angriff, aber auch das war ja keine zwingende Torszene, wo man nur mit einem Foul irgendwie noch eine richtig große Torchance verhindern konnte. Ja. Also so das, was passiert ist, gibt ihnen ja ein Stück weit schon damit recht, dass es eigentlich stabil genug war, das wegzuverteidigen.
Aber auf der anderen Seite eben dann doch diesen Fehler gemacht und für St. Pauli, also weiß nicht, Carina, die sind halt jetzt in der Situation, logischerweise, es geht jetzt nur um Punkte und das wissen die alle auch, aber gerade in den Heimspielen hätte ich eigentlich schon gedacht, dass man das eher versucht, eben über Aktivität hinzubekommen und nicht so über Reaktivität, Reaktionen, die man da in der Schlussphase gezeigt hat. Also wie blickst du, was würdest du jetzt für ein Fazit ziehen unter diese Leistung von St. Pauli?
Ja, ich glaube, man hat schon am Ende gemerkt, dass da so ein bisschen dann auch die Kraft noch gefehlt hat in den letzten Minuten und die letzte Konsequenz. Fazit, also ich glaube gerade, wir werden ja auch gleich noch über Wolfsburg und Union sprechen, aber dadurch, dass jetzt Wolfsburg natürlich auch von unten Druck macht, ist alles gerade nicht so förderlich für den FC St. Pauli. Deswegen also Bornemann hat auch danach so gesagt, die Relegation ist eine Chance und also ich habe das Gefühl, man ist da sehr realistisch im Norden und blickt da jetzt wirklich so drauf, okay, wir müssen jetzt irgendwie noch die Punkte einfahren, aber ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich in der Relegation sich da schon sehen. Weiß nicht, ob das jetzt mit 4 Spielen vor Schluss schon so förderlich ist. Also klar, die geben auch Vollgas, aber so was der Geschäftsführer Sport da so gesagt hat, dachte ich mir, ah, okay, vielleicht sich doch ein bisschen dieser Rolle bewusst.
Ja, ist natürlich wirklich ein riskantes Spiel, weil von hinten Wolfsburg kommt, über die werden wir gleich noch sprechen, plus es gibt das direkte Duell am 34. Spieltag. auf St. Pauli. Da könnte Wolfsburg, also nach jetzigem Stand, könnte Wolfsburg da vorbeiziehen mit einem Sieg. Und ich finde halt, also ich habe halt auch deshalb drüber nachgedacht, ob das vielleicht zu passiv war in der Schlussphase, weil das, was St. Pauli in der letzten Saison ausgezeichnet hat, war, dass man in solchen Phasen unheimlich stabil war und eben sehr wenig zugelassen hat. Und zwar hat man das auch in dem Spiel, das hat aber für mich eher mit dem ersten FC Köln zu tun als mit St. Pauli. Und ich finde, dass St. Pauli in dieser Saison immer gut ist für mindestens einen individuellen Aussetzer. Und eigentlich gab es den auch in dem Spiel. Also Ando holt sich eine völlig unnötige gelbe Karte gegen El Mala und er hat einfach nur Glück, dass er ihn rechtzeitig loslässt vorm Strafraum. Ansonsten wäre das der dumme Strafstoß gewesen, über den wir geredet hätten und nicht der von Karol Metz, der eben auch nicht so wirklich vor Klugheit sprühend war. Und in dieser Situation, ich weiß, dass es eine schwierige Forderung ist, jetzt zu fordern, dass sie einen Offensivfußball spielen, weil die Offensive ist ja auch ein Problem. Also sie haben ja an beiden Enden des Feldes Probleme. Aber so ganz habe ich dann auch manchmal nicht verstanden, wie Pirker und Ritzka ihre Rolle interpretiert haben. Die sind irgendwann gar nicht mehr nach Ballgewinn nach vorne gegangen. Vielleicht war es auch ein Kraftthema. Du hast es ja schon angesprochen und Ritzka wurde natürlich auch relativ früh schon ausgewechselt. Das muss man dazu auch noch sagen. Aber ich habe wirklich viele Fragezeichen, was St. Pauli angeht. Und wenn die jetzt dann in Heidenheim spielen als nächstes, da bin ich echt gespannt drauf.
Weil Showdown.
Ist wirklich so. Und Heidenheim kommt aus einer Situation der Stärke. Das hört sich komplett falsch an, weil die Platz 18 gerade belegen. Aber jeder, der Heidenheim Spiele gesehen hat, der hat gesehen, also bei denen zeigt der Trend definitiv nach oben. Auch spielerisch, nicht nur von den Ergebnissen her. Bin ich echt gespannt.
Ja, schauen wir gleich.
Gut, ich sehe schon, du hast das Freiburg-Spiel kritischer gesehen als ich. Okay, sehr gut, vielleicht bin ich da dann zu unkritisch, weil ich so Frank-Schmidt-Fan bin. Das kann natürlich sein. Daniel, magst du noch was zu St. Pauli ergänzen oder sollen wir weitergehen zum großen Union-Wolfsburg-Block?
Nur das Einzige, was ich zu dem Spiel noch ergänzen wollen würde, ist, dass ich witzig fand, wie das 1-0 für St. Pauli fällt, mit dieser Eckenvariante, ne? Hinter den zweiten Pfosten geschlagen, von da dann wieder reingeköpft, weil sich das, finde ich, schon so angedeutet hatte. Also es gab schon ein paar Ecken, die Ecken von St. Pauli im Durchschnitt waren jetzt nicht zwingend die ganze Zeit so mega gut, aber es gab schon ein paar, wo Köln irgendwie keine gute Zuordnung hatte und gerade Metz, also das Tor der Macht, steht ja auch dann sehr, sehr frei und kann da sehr in Ruhe den reinköpfen. Von daher, das fand ich noch ein bisschen witzig, dass sich das halt wirklich schon so ein bisschen angedeutet hatte, dass sowas passieren könnte. Ja, aber ansonsten habe ich dann dazu auch nicht mehr so viel mehr zu sagen.
Also Köln führt jetzt dann nach diesem Punktgewinn den großen Packen an 31-Punkte-Teams an in der Liga. Zwischenzeitlich ist es Rang 12. Die gute Tordifferenz, die man hat, die nämlich nur bei minus 7 liegt, die könnte tatsächlich nochmal ein Faktor werden. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Leverkusen, Union, Heidenheim und Bayern sind die verbleibenden Gegner für Köln. Und für St. Pauli geht es nach dem Auswärtsspiel bei Heidenheim ins Heimspiel gegen Mainz, dann zu Leipzig, bevor dann am 34. Spieltag der VfL Wolfsburg kommt. Und über genau jenen wollen wir jetzt dann sprechen. Der trat an auswärts beim ersten FC Union und startet gleich mit einem Ausrufezeichen. In der 11. Minute kann Patrick Wimmer diagonal im Zentrum andribbeln und mit dem Außenriss in den linken Winkel schießen. Da ist das Zentrum ziemlich offen bei Union, hat auch damit zu tun, dass sich Rani Khedira dazu entschieden hatte, auf Vinny Sosa zu pressen und kam aber nicht mehr an den Ball und auch Renault konnte nicht mehr übergreifen. Also ein sehr schöner Treffer, aber Union hat auch kleinere Dinge dazu getan, dass das möglich war. Direkt danach, eine 15. Minute, gibt es schon eine Riesenchance für Ansa nach einem Freistoß, den Querfeld nach innen köpft. Die wird aber vergeben und das wird so ein bisschen das Motto dieser Partie. Und in der 46. Minute gibt es die kalte Dusche für Union. Nach nicht mal 30 Sekunden steht schon 0-2. Eriksen legt einen Abpraller von Duki direkt auf Pejcinovic, der ins lange Eck trifft. Duki hatte an der Außenlinie versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Und was jetzt folgt, sind viele, viele Chancen von Union, die allerdings fast alle vergeben werden. Also Duki in der 52. fälscht ein Tor, kann er nicht mehr so wirklich viel machen, fällt den Ball ganz knapp neben das Tor ab. In der 47. findet Trimmel Ilic mit einer Flanke, der trifft aber nur den Pfosten. Es gibt sehr, sehr viele geblockte Schüsse, 82., 84. In der 86. ist dann endlich einer drin, der 20. Schuss von Union von Oliver Berg, der führt zum 1:2 nach einem schönen Pass von Yannick Haberer. Es gibt auch nochmal einmal eine Chance für Wolfsburg, aber ansonsten spielt nur Union. Am Ende sind es 25:5 Schüsse, aber eben Daniel, kein Punktgewinn. Es geht mit 1:2 verloren, dieses erste Spiel von Marie-Louise Ether. War es nur die Chancenverwertung? Hatte Union hier einfach nur Pech?
So gestellt ist die Frage natürlich ein bisschen tricky, weil nee, es lag natürlich nicht nur daran, einerseits, weil man halt auch diese zwei Tore bekommen hat, die beide individuell stark gemacht waren von den Wolfsburgern, aber auch beide vermeidbar waren. Du hast es angesprochen, beim 1-0 steht das Fanszentrum sehr offen. Kedira kommt da nicht mehr hin, um zu faulen und das so zu unterbinden. Beim 2-0 ist der Ballverlust auch also maximal unglücklich, aber auch maximal unnötig. So ein bisschen beides gleichzeitig. Ansonsten finde ich aber, du hast das Schussverhältnis ja schon genannt, das war dann irgendwie so die Statistik, die man immer zitiert hat, wenn irgendjemand über dieses Spiel dann gesprochen hat, weil es ja schon auch die Geschichte dessen so ein Stück weit erzählt und es schon auch so ist, dass man jetzt der Mannschaft von Union keinen großen Vorwurf machen kann, dazu, wie sie dann mit dem Spiel, wie es gelaufen ist, umgegangen sind. Ich finde aber auch, dass es schon noch so ein Spiel ist, wo sich das leicht überbetont, was Union da an Chancen hatte, weil am Ende halt die Chancen, die es gab, viele davon waren halt auch eher so Halbchancen oder Chancen, wo man eben auch nicht so gut kontrollieren konnte, was dabei rauskommt. Ne? Diese eine von Duki nach dem Freistoß war das, glaube ich, auch, wo er dann so angeflippert wird, hast du angesprochen, ist so ein bisschen ein gutes Beispiel dafür, weil das halt auch alles so unkontrollierte Situationen waren, wo man zwar mit Bemühen und Präsenz irgendwie vors Tor gekommen ist und dann in auch Abschlusssituationen gekommen ist, aber halt alles auch nicht so klare Abschlusssituationen waren, wo man dann eben auch irgendwie sicherer sein könnte, dass man davon auch was hat. Deswegen war da, glaube ich, schon auch noch viel Entwicklungsbedarf zu sehen. Andererseits war es halt schon eine engagierte, couragierte Leistung im Bemühen, diese zwei unnötigen Gegentore halt irgendwie noch auszugleichen. Und muss man ja sagen, dass mit dem guten Konto, der dann zum 2-1 führt, und vor allem der großen Chance von Duki dann in der Nachspielzeit noch und Ilic hatte ja auch noch einen ganz guten Abschluss, aber vor allem noch dem nächsten guten Abschluss von Duki oder potenziell guten Abschluss, war man schon auch noch sehr nah dran, eben dann zumindest einen Punkt mitzunehmen und war da schon auch einiges okay dran, aber ja, wenn man Union ist und dieses Maß an Offensiv-Output hat, wie es eben jetzt gerade ist, kann man sich halt auch andererseits solche Fehler und solche Gegentore wie die beiden jetzt von Wolfsburg dann auch nicht erlauben, auch wenn es natürlich unglücklich ist, dass diese beiden Schüsse dann so reingehen. Ja. Mhm. Also es war so ein bisschen eine gute Mischung aus ein bisschen Pech und ein bisschen zu wenig Pechresilienz, sag ich mal.
Ich meine, Wolfsburg macht 2 Tore aus 0,19 Expected Goals. Das sind Union-Werte, möchte man fast sagen. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, in beiden Toren liegt auch eine individuelle Qualität bei Wolfsburg. Also bei Wimmer hat das jeder gesehen. Der Schuss ist auch einfach ein schöner. Und aber die Geistesgegenwart von Eriksen, den Ball direkt weiterzuleiten vor dem 2:0, das ist eben auch einfach ein Pass. Die macht nicht jeder so direkt mit einem Kontakt. Auch deswegen hat Pejcinovic so viel Platz. Und mit Pejcinovic ist auch schon so ein Name genannt, der vielleicht ein bisschen überraschen konnte. Also Wolfsburg hat mit Amura und Pejcinovic letztlich eigentlich mit einem Doppelsturm gespielt. Glaubst du, dass Union dafür überrascht wurde? Oder wie hat dir denn die Ausrichtung von Union gefallen? Weil ich habe mir nach dem Spiel die Frage gestellt, was hätte denn eigentlich Berlin besser machen können? Weil du hast es zwar richtig gesagt, es waren nicht die Riesengroßchancen, die man sich herausgespielt hat. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie viele kleine Expected Goals Chancen da quasi sich aufsummiert haben. Aber andererseits, Wolfsburg hat ja nichts gemacht. Die standen ja zu acht im eigenen Strafraum. Sie haben doch vielleicht ein paar Standardsituationen zu viel hergeschenkt. Das würde ich auf Wolfsburger Seite kritisieren. Da gab es eindeutig den ein oder anderen Freistoß zu viel, so rechts und links von der Seitenlinie aus. Aber ansonsten, ich hätte gar nicht sagen können, wie man da jetzt besser sich Chancen herausspielen soll, wenn du halt nicht irgendwie Bayern bist oder der VfB Stuttgart.
Das stimmt auf jeden Fall. Natürlich ist das auch ein Effekt des Spiels. Also einerseits das Gewichts, die Gewichtung der Spielanteile ist ein Effekt des Spielstands, den man geguckt hat. Am Ende hatte Union tatsächlich mehr Ballbesitz als Wolfsburg. Das sah in den ersten 10 Minuten, als es noch 0-0 stand, aber auch noch anders aus. Also da hatte Wolfsburg schon noch längere Ballbesitzphasen und ist Union auch noch nicht so gut darin reingekommen, die zu stören. Nach dem 1-0 hat sich dann halt Wolfsburg komplett zurückgezogen, wie du sagst, nichts mehr gemacht, außer zu Besuch zu verteidigen. Und dass jetzt Union nicht in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, tiefstehende Gegner komplett auseinanderzuspielen, das kann jetzt wirklich niemanden überraschen und das wird sich auch eine Woche nach einem TrainerInnenwechsel nicht komplett geändert haben. Von daher kann man auch sagen, mit den offensiven Mitteln, die sie eben haben, und wie das jetzt eben ist, ist der Chancen-Output schon gut genug oder der, den man erwarten kann, und müsste dann halt irgendwie das Ergebnis davon besser sein. Und ich finde, dass man schon auch Ansätze gesehen hat, davon, wie das Spiel irgendwie aufgezogen werden soll. Also dass so den grundsätzlichen Versuch gab, ein bisschen geduldiger aufzubauen, dabei aber halt die Lösung und die Muster schon auch noch fehlen, gerade wie man halt ins zentrale Mittelfeld reinkommen will. Deswegen waren die Szenen, die dann auch irgendwie gefährlich wurden, die Szenen, die ne, zum Beispiel zu diesen Standardsituationen, die du angesprochen hast, geführt haben, waren dann schon wieder eher welche mit diagonalen Bällen auf dem Flügel, wo man dann versucht hat, irgendwie dann eben Flanken reinzukriegen, und gefährlich wurde es halt vor allem nicht mehr nach Flanken aus dem Spiel, sondern eben nach Flanken aus Standardsituationen. Von daher, oder so Flipper-Situationen nach Standardsituationen. Ja. Mhm. Von daher ist es so ein bisschen so ein Spiel, wo man vielleicht Ansätze davon sieht, wohin ein Weg gehen könnte, aber der auch erstmal noch gegangen werden muss.
Wie hat dir die Aufteilung im Zentrum gefallen? Also man muss dazu sagen, nach dem 0-2 ist 65% Ballbesitz Union, 17-1 Schüsse, 5-0 Torschüsse. Und mir ist aber schon vorher aufgefallen, die Rollenverteilung zwischen Kämmlein und Khedira, also in Ballbesitz, Kämmlein eindeutig der tiefe Sechser, Khedira eigentlich eher so Achter weit vorne drin, wurde aber dann gar nicht so häufig gefunden. Ehrlicherweise weiß ich auch nicht, ob Khedira so der Spieler ist, den ich da auch unbedingt finden wollen würde zwischen den Linien. Also das soll jetzt kein Disrespect ihm gegenüber sein, aber ich würde sagen, da gibt es Spielerprofile, wie zum Beispiel ein Andras Schäfer, der ja dann auch später reinkam, allerdings für Kämmlein interessanterweise, die da vielleicht noch ein bisschen besser sich auf engen Räumen behaupten können. Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen nebenbei thematisiert. Es war schon sehr viel über die Flügel, es hing sehr viel mit Standardsituationen zusammen. Gibt es die Möglichkeit, mit dem Kader bei Union auch mehr aus dem Zentrum heraus zu generieren, wenn du eben so einen hohen Ballbesitz hast?
Also den klassischen Zehner gibt es halt in dem Kader nicht. Burcu kam dann später rein, aber Burcu ist ja auch eher ein Spieler, der diese Dribbling-Elemente dann eher so vom Flügel oder auf dem Flügel hat. Jetzt nicht so der klassische Zwischenraum, Zwischenlinien-Zehner. Und ich glaube, die Idee bei Khedira in der vorgeschobeneren Rolle ist auch weniger, jetzt die Schlüsselpässe zu spielen, als dann im Strafraum anzukommen und dann Schüsse zu nehmen, die aus anders entstandenen Offensivaktionen resultieren. Das hat ja auch in der ersten Halbzeit einen ganz okayen Abschluss, wo er es aus 20 Metern probiert, der jetzt nicht so komplett ungefährlich war. Also ich glaube, das ist dann vielleicht eher die Rolle, die ihm dann zugedacht ist. Und Kämlein dann als Tieferer derjenige, der vielleicht eben dann eben noch eher als Khedira in der Lage ist, sich für Pässe aus der Dreierkette anzubieten und die nach vorne durchzuleiten. Also ich glaube, da ist es vielleicht eher der Gedanke dahinter, die beiden so zu verteilen.
Ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben es ja auch schon letzte Woche und im Union-Schwerpunkt auch angesprochen, die Rückrunde, die ist nicht schön für Union, aber dadurch, dass die sich dahinter jetzt auch gerade nicht überbieten im Punkte holen, ist die Situation so entspannt, wie es vielleicht noch sein kann, wenn du eine so schlechte Rückrunde spielst. Also 6 Punkte Vorsprung sind es aktuell und allein 4 Teams mit 31 Punkten liegen eben noch hinter Union und die werden nicht alle vor Union wechseln, deswegen ist es auf jeden Fall erklärbar, warum es zu diesem TrainerInnenwechsel kam, haben wir ja auch besprochen, aber die eigentliche Gesamtkonstellation hat sich jetzt durch diesen Spieltag nicht verschlechtert, das muss man sagen, das hat viel mit dem St. Pauli-Spiel zu tun, wie wir es hatten. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich einen Gewinner da unten drin und das ist der VfL Wolfsburg. Dass das jetzt im Zustandekommen glücklich war und mit individueller Qualität zu tun hatte, das haben wir besprochen. Was kann denn Wolfsburg deiner Meinung nach darüber hinaus aus diesem Spiel mitnehmen? Man könnte ja zum Beispiel eben auch die vielen geblockten Schüsse oder eben das Verhindern von vielen Großchancen rauslassen oder über Kamil Grabara zum Beispiel sprechen.
Ja, über Kamil Grabara muss man sprechen. Ich finde, auch aus dem ersten Spiel gegen Wolfsburg die Saison ist ja schon witzig, dass Union jetzt die 4 Spiele gegen die beiden aktuell auf den Abstiegsplätzen stehenden Mannschaften alle verloren hat. Aber naja.
Oh Gott, stimmt. Oh Gott. Im Moment, gegen Heidenheim gab es auch mal ein Unentschieden. Ich bin zum VfL Wolfsburg gerutscht. Der hat gegen Heidenheim ein Unentschieden gespielt. Entschuldigung. Ja. Gott, du hast ja recht. Ja, ja.
Ja, nee, also auch in der Hinrunde war das auch schon so ein Spiel von Wolfsburg, wo man gesehen hat, dass da schon grundsätzlich die individuelle Qualität da ist, auch so spielentscheidende Situationen wie diese Tore zu machen. Ich glaube, was ich an deren Stelle versuchen würde mitzunehmen, ist halt, sich das zuzutrauen und irgendwie die richtige Mischung zu finden aus Selbstvertrauen und sich nicht sehr darauf vertrauen, dass irgendwie in der Klasse schon richten wird. Also das ist irgendwie so ein bisschen eine tricky Abwägung, ja.
So, Entschuldigung, du warst kurz bei mir weg, deswegen habe ich nicht reagiert. Nö, da kannst du ja nichts für, mein Internet hier macht lustige Dinge. Ja, aber ich finde, das fasst es schon ganz gut zusammen und also diese Statistik mit Union, das ist ja wirklich absurd. Aber Wolfsburg atmet jetzt wieder frischere Luft da unten im Keller. 2 Punkte Rückstand auf St. Pauli sind es. Das Restprogramm für den VfL. Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, über die werden wir ganz am Ende dieser Sendung noch sprechen. Auswärtsspiel beim SC Freiburg, Heimspiel gegen den FC Bayern, Auswärtsspiel bei St. Pauli. Da sind auf jeden Fall 2 Teams mit dabei, die nicht gerade vor Kraft strotzen. Diese 2 Punkte, sie sind aufholbar und für Union geht es jetzt dann nach Leipzig, dann noch zu Hause gegen Köln und Augsburg und zwischendurch wird man auch noch in Mainz spielen. Mutmaßlich fallen da die restlichen Punkte, die man noch so benötigt, runter. Das kann der 1. FC Heidenheim jetzt nicht so wirklich von seinem Restprogramm behaupten. Wir wollen sprechen über das Spiel der Heidenheimer in Freiburg bei dem Team, das tatsächlich das Halbfinale im Europapokal erreicht hat durch ein bemerkenswertes 3:1 bei Celta Vigo. Also wer nur die Freiburg-Spiele gegen Vigo gesehen hat, der konnte nicht glauben, welche Europapokalsaison Vigo bis dahin gespielt hatte. Das war wirklich sehr beeindruckend, aber hat natürlich auch eine Herausforderung gestellt, jetzt eben mit Blick auf diesen Spieltag. Denn Heidenheim kam so ausgeruht, wie es eben geht, in den Breisgau und Heidenheim hat es durchaus auch dem SC schwer gemacht. Allerdings am Ende wird es ein knappes 2:1. Mansambi in der 26. Minute kann das 1:0 erzielen, der dribbelt durch den linken Halbraum und sein Schuss wird, alle Heidenheimerinnen und Heidenheimer kennen es, natürlich abgefälscht. So wird es zum 1:0. Da war allerdings auch die Konterabsicherung nicht ganz so gut. Also vorher hatte Mansambi schon eine Flanke geklärt und dann auch hier gab es viel Platz, in den reingedribbelt werden konnte. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Chancen, aber auf beiden Seiten und eine davon kann dann der in der Halbzeit eingewechselte Budu Tsivatse in der 59. Minute auch nutzen. Eggestein spielt einen Fehlpass und so kann eben Heidenheim umschalten. Tsivatse bekommt von Ogbus Platz und schlänzt den Ball toll in den Winkel. Es gibt danach auch noch Möglichkeiten auf einen weiteren Heidenheimer Treffer. Im Nachhinein sagt Frank Schmidt, Da hat sich dieses Spiel mit entschieden, denn das einzige weitere verbleibende Tor, das erzielt dann in der 83. Minute Maximilian Eggestein. Höfler gewinnt im Zentrum den Ball und legt ihn auf Grifo. Der verweigert den erwartbaren Pass auf die Außen. Also ist eigentlich ganz lustig, wenn ihr euch das anguckt. Er steckt auf Eggestein, der hat eigentlich gar nicht so einen guten ersten Kontakt, aber es reicht und er schießt und natürlich ist der Ball mal wieder abgefälscht und so kommt es zum 2:1. Danach gibt es allein für Schimmer zwei sehr große Chancen, die er noch vergibt. Am Ende ist es dann aber, Carina, der Endstand. Der SC gewinnt dieses Spiel, nachdem man schon im Europapokal gewonnen hat, rutscht damit auf Rang 7, während für Heidenheim mit 7 Punkten Rückstand ja sowieso mehr oder weniger klar ist, der Abstieg ist besiegelt. Und ich habe vorhin aus einer Nebenbemerkung von dir, als ich über Heidenheim gesprochen habe, schon rausgehört, dir hat der Auftritt, also dich hat er nicht so überzeugt, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren, oder? Wie fandst du sie?
Nein, also das so spitz war sie gar nicht. Also ich fand tatsächlich, was man Heidenheim wirklich nicht vorwerfen kann. Die sind immer noch da und werfen sich rein und geben alles. Und das finde ich so bemerkenswert, weil mir persönlich hat man Heidenheim schon zu früh in die zweite Bundesliga geschickt. Weil letzte Woche hatte ich dann, waren dann alle, oh, jetzt vielleicht ist ja doch nochmal was möglich. Und ich dachte mir, naja, also so weit weg war es jetzt gar nicht. Und genau das meinte ich nur vorhin. Jetzt wiederum, glaube ich, ist die Euphorie, hätte man das Spiel gegen Freiburg viel Konjunktiv jetzt gewonnen, dann hätten wir, glaube ich, nochmal ganz anders gesprochen. Jetzt ist es, ja, es ist ganz, ganz schwierig und ich finde, sie haben es auf jeden Fall gut gemacht. Freiburg hat natürlich extrem viele Spiele jetzt in den Knochen. Ich glaube, es vergisst man immer, dass sie einfach noch in 3 Wettbewerben dabei sind, also jetzt ja nicht nur Europa League, das ist schon Wahnsinn. Deswegen, ich würde Heidenheim da gar keinen Vorwurf machen. Klar hätte man vielleicht den Punkt dann doch, wenn der reingegangen wäre, aber hätte, wenn und aber. Gar keinen Vorwurf, aber ich glaube, so wie letzte Woche sie nochmal hochgejazzt worden sind, ist es gleichzeitig jetzt aber in die andere Richtung. Heidenheim hat einfach so weitergemacht, wie sie weitergemacht haben oder wie sie davor schon sich präsentiert haben. Und jetzt reicht es sehr wahrscheinlich nicht. Wir haben den Showdown dann im Keller dann mit dem FC St. Pauli. Aber mir war diese Euphoriewelle letzte Woche zu hoch dafür, dass sie davor schon eigentlich abgestiegen sind. Und diese Fluktuation, das finde ich immer, dieses Hochjazzen, sehr spannend, wie schnell das dann passiert. Und dann, Heidenheim kann es ja doch noch schaffen. Ja, jetzt sieht es wieder anders aus.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich finde auch, also gerade in der ersten Hälfte haben auch manche Dinge bei Heidenheim, glaube ich, nicht so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat. Also es war so eine Mischung, mal standen sie sehr tief, dann fast schon in der Sechserkette, mal sind sie höher angelaufen, aber so eine Konstante der ersten Hälfte war, der SC hat sich Chancen herausgespielt. Also Mansambi schießt schon in der 13. Minute zum Beispiel ans Außennetz oder Matanovic köpft eine Ecke ganz knapp vorbei oder auch Grifo, genau, der schießt ja an die Latte, natürlich abgefälscht. Aber
wie
das,
auch sonst.
Genau, aber das ist eben dann der nächste Punkt. Also ja, der SC hat sich da Chancen herausgespielt. Ich glaube, weil man da in manchen Phasen in der ersten Hälfte sehr einfach ins Angriffsdrittel gekommen ist und dann hat halt Freiburg auch ein Profil an Spielern da, selbst wenn es durchrotiert, die da den Ball nicht sofort verlieren. Das heißt, die können dann Druck aufbauen, die können sich dann Ecken herausspielen. Die Ecken werden bei Freiburg in der Regel auch immer irgendwie gefährlich und dann fühlt sich das auch nach einer großen Dominanz an, obwohl Heidenheim schon durchaus immer mal wieder so seine Momente hatte in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte, dann ging es aber gleich viel, viel besser los. Also Tsivtsivadze hatte ja vor seinem 1:1 hatte ja schon die erste Chance, direkt nach seiner Einwechslung. Und da gab es dann auch eine Phase und das haben auch beide Trainer danach in der Pressekonferenz nochmal angesprochen. Da gab es dann eine Phase, in der Freiburg müde wirkte, beim Stand von 1:1, wo Heidenheim ihnen echt Stress gemacht hat und wo es im Grunde die ganze Zeit hin und her ging. Es gab im Grunde kein Mittelfeld mehr und wo man aber wirklich den Eindruck bekommen konnte, zumindest Frank Schmidt hatte den, hätte man da das 2:1 gemacht und es gab da 2-3 Chancen. Wer weiß, ob es Freiburg dann mit der Müdigkeit in den Beinen und in den Köpfen wirklich nochmal geschafft hätte, zurückzukommen. Und das finde ich aber dann schon bemerkenswert, denn wir werden gleich noch über Gladbach gegen Mainz 05 sprechen. Auch hier haben wir ein Team, das hat Europapokal gespielt und ein Team, das eben so ausgeruht, wie es eben geht, in diesen Spieltag reingehen konnte. Und während ich bei Freiburg und Heidenheim auf beiden Seiten viel Intensität gesehen habe, viel Laufbereitschaft, war das bei Gladbach, na gut, da reden wir gleich noch drüber, ich will nicht gleich schon vorweggreifen. Aber das fand ich eben auch aus Heidenheimer Sicht bemerkenswert. Die haben wirklich ein offenes Spiel gestaltet. Und dann ist Freiburg aber glücklich, dadurch, dass die Schüsse abgefälscht waren, aber vielleicht auch nicht unverdient zum Sieg gekommen, wäre jetzt dann so mein vorsichtiges Fazit.
Ja, ich glaube, das passt es ganz gut zusammen, dass sie sich das so ein bisschen erkämpft haben. Wie gesagt, es gab diese Phase im Spiel, da hätte die Partie kippen können, ist sie aber nicht. Und Freiburg spielt das dann unaufgeregt runter. Mhm. Und das ist ja, was im Breisgau auch gerade echt stark macht. Und gerade nach so einem Spiel gegen Vigo, ich bin echt gespannt, was da in der Saison noch möglich ist für den SC Freiburg.
Das muss man wirklich sagen. Und dahingehend kann man also sowohl Respekt dem 1. FC Heidenheim zollen, aber auch dem SC, die es geschafft haben, eben nicht nur dieses Spiel noch zu gewinnen, sondern letztlich auch sich einiges an Chancen herauszuspielen, viel Bereitschaft wieder zu zeigen. Auch die Rotation war eigentlich kaum negativ zu sehen. Es gab eigentlich so bei ganz vielen Spielern gab so gute Aktionen und auch so weniger gute Aktionen. Also Ogbus, ich hatte ihn mir gerade lobend aufgeschrieben, da fällt es 1:1 und da fand ich ihn nicht so wirklich gut.
Hätte es nicht aufschreiben dürfen.
Ja, wahrscheinlich war ich da der entscheidende Fehler. Auch Höhler und Matanovic, aber eigentlich ganz interessant, wie die auch ihre Rolle so interpretiert haben. Also gegenüber Höhler sieht Matanovic ja dann wie so ein ganz klarer Zielspieler aus. Dabei ist es ja eigentlich Höhler, einfach weil der häufiger in den Zwischenraum geht. Es war interessant zu sehen, aber gleichzeitig hast du dann auch irgendwann schon gespürt, dieses Spiel hat jetzt für beide dann vielleicht so gar nicht die allerhöchste Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere. Also Petra, die ja auch schon hier häufig zu Heidenheim zu Gast war, die hat auch nochmal im Forum zu Recht, finde ich, darauf hingewiesen, dass ja auch die Rahmenbedingungen besondere waren, denn die Freundin von Erendingschi ist an Leukämie erkrankt, deswegen gab es eine Stammzellenspende. Ja, genau. Also es gab eine Registrierungsaktion, so wie wir es hier im Rasenfunk auch schon mal gemacht haben, von der DKMS. Macht es, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht extrem schnell. Das hat in Freiburg stattgefunden, das wird auch in Heidenheim stattfinden. Und ich weiß aus der Aktion, die wir damals gemacht haben mit der DKMS gemeinsam, es gab mindestens eine Rasenfunk-Stammzellenspende, also von jemandem, der sich im Zuge dieser Aktion registriert hat. Also die DKMS hatte mir dazu meine Mail geschrieben und später hat mir nochmal ein Hörer eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, ey, super, dass ihr es damals gemacht habt, ich habe jetzt gespendet. Ich weiß nicht, ob die quasi identisch sind, ob es ein Fall war, vielleicht waren es sogar schon zwei, aber was ich damit sagen will, es dauert wirklich 5 Sekunden, diese sich zu registrieren und wenn ihr wollt, kostet es euch auch gar nichts, ihr könnt die Kosten der DKMS auch tragen, aber macht das und ich glaube, dieser Rahmen, vielleicht hat der da auch noch ein bisschen reingespielt, denn es war ein extrem respektvolles Bundesligaspiel. Ich mochte das auch, also ich habe es auch wirklich sehr gerne gesehen. Wenige Fouls, wenige gelben Karten, auch ganz wenige Diskussionen. Sehr schön.
Ich glaube, das ist genau, also so ein klischee-mäßig Baden-Württemberg-Duell, wo man wirklich, glaube ich, auch als neutraler Fan sich das gut anschauen kann und dann war so, ja, das sind einfach zwei Vereine, die da sympathisch auf eine ganz skurrile Art und Weise da ein Fußballspiel spielen und absolut. Mhm. Aber inwiefern jetzt die Stammzellenspende-Aktion, also für Heidenheim ging es ja schon um extrem viel. Also ich glaube, dass die sportliche Bedeutung schon klar war, aber das wirkt halt irgendwie immer so mit der Aura von Frank Schmidt und so alles sehr einfach. Wir wollen Fußball spielen, jetzt spielen wir und gucken, was dabei rauskommt, auf einer ganz, nicht würdevollen, mir fehlt das Wort, aber auf so einer ganz besonderen Art.
Naja, auf einer sportlichen Ebene halt. Also ich finde bei Heidenheim spielen keine per se unsportlichen Spieler. Also so Spieler, die immer an die Grenze des Fouls gehen in ihren Style-Kämpfen.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, dass das Frank Schmidt eben einfach auch nicht gut heißt und man kann es natürlich auch negativ lesen, also in der Fairplay-Tabelle liegt Heidenheim auf Rang 1. Also man kann jetzt natürlich auch sagen, ey, deswegen sind sie Letzter, weil die müssen muss mal einer dazwischen hauen. Aber dann haben wir nicht solche Spiele wie dieses hier, wo wirklich der Fußball im Zentrum steht und das sich dann eben gut anschauen lässt. Also für den SC Freiburg bedeutet dieser Sieg Rang 7, ein Punkt Vorsprung auf Rang 8. Es geht jetzt dann ins Pokalhalbfinale beim VfB Stuttgart. Dann wird man in Dortmund spielen und anschließend in Braga. Also drei Auswärtsspiele in Folge für den SC Freiburg. Jedes für sich genommen wichtig. Sind wir mal sehr gespannt, wie sie durch diesen Stint durchkommen. Für den 1. FC Heidenheim kommt jetzt dann das Heimspiel gegen St. Pauli, bevor es zum FC Bayern und zum 1. FC Köln geht. Und am letzten Spieltag wird man sich dann mutmaßlich in einem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 aus dieser Liga verabschieden. Jetzt könnte man ein bisschen ketzerisch sagen, vielleicht hat sich auch Borussia Mönchengladbach in einem Heimspiel gegen Mainz 05 aus der Liga verabschiedet. Aber vielleicht, das ist dann doch ein bisschen drüber. Aber ihr habt schon rausgehört, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Spiel zwischen Gladbach und Mainz 05, das hat mich beschäftigt. Deswegen habe ich das so oft jetzt schon angeteased. Und zwar aus mehreren Gründen. Also der erste ist, dass eigentlich Gladbach gut reinkommt in diese Partie, in der man ja auch gegen einen Gegner zu spielen hatte, der im Europapokal unter der Woche ein Spiel hatte. Und das war auch noch mental nicht so leicht zu verarbeiten, denn mit 0:4, trotz gehaltenem Strafstoß, ist Mainz 05 völlig zu Recht ausgeschieden im Viertelfinale der Conference League. Und in der 7. Minute, als dann Joe Skelly nach Vorarbeit von Bolin zum 1:0 trifft, sah es eigentlich auch so aus, als ob das dann eine klare Nummer werden könnte. Allerdings muss man auch sagen, schon vorher war es so, Gladbach hatte Chancen, Mainz hatte Chancen, Gladbach hatte Chancen, Gladbach hat dann nur das Tor gemacht. Es dauert dann so 10 Minuten, bis Mainz 05 sich wieder gerafft hat. Und dann kamen auch die Mainzer immer wieder zu einzelnen Abschlüssen. Und in der zweiten Hälfte dann, da hatte ich dann aber wirklich Fragezeichen auf der Stirn mit Blick auf Borussia Mönchengladbach. Denn im Grunde hat man nur noch versucht zu verteidigen. Ist jetzt nicht so neu in dieser Saison, aber neu ist vielleicht, wie wenig das geklappt hat. Und zunächst gibt es noch ein aberkanntes Tor von Nelson Viper. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit einer Toleranz wäre das schon kein Abseits mehr gewesen, denn da, ja gut, ist jetzt eine Frame-Diskussion. Am Ende entscheidet allerdings ein Strafstoß, dass Gladbach dieses Spiel nicht gewinnt. In der 85. Minute läuft Mwene nach einer Kerze mit dem Ball am Fuß aus dem Strafraum heraus und wird von Yannick Engelhardt leicht am Fuß erwischt und oben auch noch ganz leicht gestoßen. Aber der Treffer am Fuß, das ist sehr wahrscheinlich das Entscheidende. Tobias Welz stand ausgezeichnet, hat's gesehen und direkt auf Strafstoß entschieden. Der wird dann in der 98. Minute auch von Nadim Amiri, der durchbeißen musste, den konnte Urs Fischer einfach nicht auswechseln angesichts des Spielstands, wird er verwandelt und so teilen sich die beiden eben die Punkte, was für Mainz 05 viel, viel weniger ein Problem ist als für Borussia Mönchengladbach, denn das gehört jetzt eben auch zu diesen 31-Punkte-Teams, die da unten drin stehen. Daniel, ich habe ja schon angedeutet, ich habe das gar nicht verstanden, wie Gladbach gespielt hat und vor allem, wenn du mir die Trikots anonymisiert hättest und gesagt hättest, einer davon hat gerade ein schwieriges Europapokalspiel hinter sich und der andere kommt ausgeruht, hätte ich genau umgedreht die Teams erraten. Konntest du das nachvollziehen? Weil man kann natürlich auch, das hat Eugen Polanski in der Pressekonferenz danach gemacht, man kann natürlich auch sagen, ja gut, sie hatten auch nicht, also wir haben es bis zur 95. Minute verteidigt bekommen.
Ja, haben sie aber, da muss man ja schon sagen, dass die Einschläge dann schrittweise schon auch näher kamen. Also es war jetzt nicht so, dass Mainz im Minutentakt Chancen hatte, aber je länger das gedauert hat, desto eher wurden sie dann auch schon nochmal ein bisschen gefährlich. Desto weniger Entlastung hat Gladbach geleistet und diese Unruhe darüber, wie das dann lief, hat man dem Stadion ja auch angemerkt. Also da war irgendwie auch so das Gefühl, hey, warum ziehen wir uns erstens so weit zurück und warum machen wir selber am Ball gar nichts mehr? Das war schon zu spüren. Und sie haben es dann halt auch nicht clever gemacht, wenn sie mal den Ball hatten. Also da waren Ballverluste und Aktionen dabei, die wirklich unnötig das dann auch hergeschenkt haben, die Chance dann nochmal für ein bisschen Entlastung zu sorgen. So erste Hälfte der zweiten Halbzeit hatten sie noch ein paar mehr Konter, die sie teilweise dann einfach schon auch ausgespielt haben, aber wo dann die Abschlüsse eben nicht so waren, dass dann noch ein zweites Tor rausgefallen wäre. Teilweise haben sie auch nicht so gute Entscheidungen im Rausspielen der Konter getroffen, sodass die halt nicht zu was geführt haben. Mhm. Und so haben sie Mainz schon noch dazu eingeladen, sich so schrittweise mehr ins Spiel zu bringen. Mainz hat sich dann auch nochmal personell angepasst. Also Geraldo Becker hatte vorher nicht so ein glückliches Spiel, war dann rausgegangen für
Amin Nusib.
Genau, der dann nochmal ein paar bessere Aktionen hatte, ein bisschen, also Becker war vorher schon auch im Zentrum von vielen Bemühungen, aber nicht immer so glücklich. Also war oft der Zielpunkt, hat sich dann aber auch selber zum Zielpunkt der Aktion gemacht, indem er die dann auch abgeschlossen hat, statt irgendwie noch mal jemanden mitzunehmen. Also war jetzt nicht so das Spiel, was für ihn am besten gelaufen ist. Amiri hatte dann in der zweiten Halbzeit langsam auch noch mal so ein paar mehr Aktionen, wo er versucht hat, noch irgendwie auslösende Pässe zu spielen. Nebel hatte ich auch lange nicht so viel von gesehen, kam dann langsam ein bisschen besser ins Spiel, auch wenn er dann für Boving ja rausgegangen war. Also Mainz hat sich dann schon noch nicht aufgegeben und finde auch, obwohl sie weniger dringend auf diesen einen Punkt jetzt noch angewiesen waren, haben sie es schon noch weiter versucht und haben schon noch viel investiert noch darin, den noch zu holen. Das finde ich schon ganz gut. Aber genau, also Gladbach hätte das, glaube ich, auch mehr kontrollieren können, als sie es getan haben.
Und ich meine, es ist natürlich richtig, dass Eugen Polanski darauf hinweist, wenn man die 2-gegen-2-Situationen in der zweiten Hälfte besser ausspielt, dann kommt man zu großen Chancen. Aber man hat sie ja eben nicht ausgespielt. Also man hatte nicht die Qualität, diese zum Teil potenziell großen Chancen zu solchen auch zu machen. Deswegen landet da dann kein Schuss in der Statistik. Und am Ende hat Gladbach in der zweiten Hälfte nur 3 Schüsse bei 0,24 Expected Goals und 27% Ballbesitz. Die hatten einfach mit diesem Spiel nichts mehr zu tun. Und ich kann das verstehen, also weil du kannst es erklären. Du kannst sagen, ja gut, wir wollten auf Konter setzen, wir haben die Konter nicht gut ausgespielt. Ich hätte dann Anschlussfragen, was diesen Dreifachwechsel angeht. Also Gio Reyna, der hat da auch einen Pass gespielt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, okay, aber Benefit of a doubt, er ist einfach nicht im Spielrhythmus. Ansonsten ist das vielleicht auch der Grund, warum er nicht im Spielrhythmus ist, so ein Pass, wie ihn da gespielt hat. Aber gleichzeitig hast du damit ja auch für Mainz 05 die Tür aufgemacht, finde ich. Denn das, was Mainz 05 gut gemacht hat, war in der ersten Hälfte, waren das eben auch so konterartige Tempoangriffe, eben mit Geraldo Becker, mit Philipp Tietz. Das hat gut funktioniert für Mainz 05. Das hat dann Gladbach Mainz weggenommen, aber auf zu welchem Preis? Zu dem Preis, dass Anthony Kanissi ungefähr 5-6 Flanken mit Effet zum Tor hin reinschlagen konnte. Die waren alle gefährlich, mit dem Effekt, dass Philipp Tietz immer wieder im Strafraum an den Ball kam. Das ist immer gefährlich, wenn Philipp Tietz im Strafraum an den Ball kommt. Und mit der Konsequenz, dass Nadim Amiri sich nicht mehr hinten den Ball holen musste und ihn nach vorne schleppen, sondern der konnte vorne im Zehnerraum stehen bleiben. Manchmal ist er ein bisschen auf den Flügel ausgewichen und irgendwann hat er da den Ball bekommen, ja, und dann hat er halt auch eine gute Idee. Dann spielt er halt einen guten Doppelpass, geht in den Strafraum und dann wird es halt sehr, sehr gefährlich. Und das fand ich aus Gladbacher Sicht wirklich fahrlässig und da empfinde ich das Argument, ja, wir haben es ja bis zu diesem Strafstoß, den es auch nicht, also der halt aus einer Dummheit entsteht, haben wir es gut verteidigt. Ich empfinde das als ein bisschen dünn, weil das stimmt zwar, aber das ist halt nur eine vom Ergebnis her gedachte Argumentation. Insgesamt finde ich, hat man da Mainz echt ins Spiel reingeholt und Laufstatistiken muss man vorsichtig sein, alles klar. Aber dass Gladbach die drittschlechteste Laufleistung dieses Spieltags hatte, nee, Entschuldigung, ist falsch, ist nicht die drittschlechteste, man ist im Mittelfeld, aber man ist auf jeden Fall hinter Mainz, die die drittbeste des Spieltags hatten, nach diesem Europapokalspiel. Beste übrigens Freiburg mit 124 wow. Kilometern. Ja, also das ist, ich meine, das sagt natürlich auch viel Positives über Mainz 05. Aber irgendwie muss ich sagen, auch bei Gladbach glaube ich nicht, dass es jetzt noch zum Äußersten kommt, weil es sind halt einfach diese 5 Punkte Vorsprung. Aber darüber wird auch ein bisschen der nächste Spieltag entscheiden, wenn man auswärts in Wolfsburg spielt, meiner Meinung nach. Oder, Daniel, bin ich da jetzt schon wieder zu kritisch? Das soll ja schon mal vorgekommen sein in dieser Sendung.
Nee, finde ich nicht. Also finde auch, wenn du jetzt so ein Spiel hast, wo du das ganze Spiel führst, wo du Chancen hast, das zu entscheiden und dann ja mutmaßlich dich auch der Sorgen zu entledigen, dann musst du es, glaube ich, auch machen und musst da auch entschiedener und mehr investieren, diesen Sieg dann auch zu holen, finde ich. Und wie gesagt, finde schon, dass Gladbach sich selber auch anfällig gemacht hat dafür, dieses 1-1 noch zu kriegen.
Ja, und das ist eben auch, das kommt noch mit dazu, also vor dem Spieltag sagt Eugen Polanski noch, ja, wir wollen den Vorteil des Stadions nutzen und wir wollen das Stadion anzünden. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, auch wenn ich weiß, dass es eine Ergebnisdiskussion ist, aber in die Lage hat sich halt Gladbach gebracht, dass man halt auch wirklich vom Ergebnis her argumentieren muss inzwischen, weil eben die reine Spielleistung so wankelhaft, so wankelmütig und in meisten Spielen dann eher unterdurchschnittlich ist, dass es dann irgendwann nicht mehr wichtig ist. Also es geht jetzt zum VfL Wolfsburg für Gladbach, auf die hat man aktuell noch 7 Punkte Vorsprung, allein dort nicht zu verlieren, würde schon mal einiges bringen. Dann kommt das Heimspiel gegen Dortmund, auswärts in Augsburg und zuletzt zu Hause gegen Hoffenheim. Das sind die letzten Partien für die Borussia. Für Mainz 05 dagegen sieht die Lage angenehmer aus, auch wenn das Ausscheiden natürlich wehgetan hat, auch wenn es da auch Themen gab. Neben dem Feld, Provokationen von Straßburg-Spielern, aber auch eine Reaktion darauf, die, ja, es sagt viel über den Männerfußball aus, sagen wir es einfach, wie es ist, wie da so manche Dinge an diesem Wochenende liefen. Für Mainz 05 bedeutet dieser Punkt, dass man 34 Punkte hat, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Alles easy unter Urs Fischer, der auch, ja, ganz interessant, also die Pressekonferenz war lustig, weil Urs Fischer, du kennst ihn ja, Dani Rosbach, der würde sich ja lieber eine Hand am Hacken, als was Negatives über den gegnerischen Trainer zu sagen. Aber als dann Eugen Polanski zum dritten Mal gesagt hat, ja, wir haben ja eigentlich alles mega gut verteidigt bis zum Strafstoß, hat dann Urs Fischer in seiner nächsten Antwort gesagt, also da möchte ich dann schon leicht widersprechen, wir hatten schon auch große Chancen. Da dachte ich mir, okay, das ist das Höchstmaß, wie du Urs Fischer erregen kannst.
Ja. Hat auch schon einiges gesagt. Also so ein bisschen schon drauf bestehen, auf dem, was er und seine Mannschaft gut gemacht haben, ist schon auch was bei Urs Fischer schon mal vorkommt. Kann man schon auch nicht sagen. Und ja, auch zu Recht, weil das ist ja auch wirklich bemerkenswert, was er aus dieser Main-Situation gemacht hat. War ja wirklich wahrscheinlicher, dass die jetzt da stehen, wo Wolfsburg jetzt steht, als das, wie es jetzt ist.
Das ist allerdings wahr. Es geht jetzt dann in ein Heimspiel gegen den FC Bayern, dann zu St. Pauli ins Heimspiel gegen Union und beim ersten FC Heidenheim wird dann Mainz 05 seine Saison beenden. Und wir werden unsere Sendung beenden, indem wir unsere Awards noch vergeben. Das heißt, jeder kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment dieses Spieltags. Und Carina, wenn du magst, dann darfst du gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ja, kam auf jeden Fall heute schon vor. Ich habe mich für Finn Dahmen entschieden, weil er wirklich, fand ich, ein Ausnahmespiel gemacht hat für den FC Augsburg mit 9 Paraden und sein Gesicht hingehalten und wirklich da am Ende dann auch noch den Sieg für den FCA festgehalten hat und damit ja auch, sag ich mal, die Abstiegssorgen wirklich weggepustet. Aber auch ein Punkt, den wir noch nicht hatten. Ich finde, er hat damit auch wirklich nochmal den Bundestrainer ein bisschen unter Druck gesetzt, was das angeht, ob es ein WM-Ticket geben könnte oder nicht. Und deswegen, glaube ich, war er für mich wirklich eine beeindruckende Leistung an dem Spieltag.
Musst du aufpassen, Carina, wenn man zu oft den Bundestrainer nach bestimmten Spielern fragt, dann urteilt er öffentlich hart über die Spieler und muss sich danach dann
entschuldigen. Deswegen habe ich nur gesagt, es ist ein bisschen Druck.
Vielleicht ist er zu emotional für den Job, also der Bundestrainer jetzt. Aber gut, lassen wir einfach mal eine Frau ran, würde ich sagen. Daniel, wer ist dein MVP dieses Spieltags?
Ja, ich hatte da ein paar Kandidaten. Einerseits auch Schwäbe Damen aus offensichtlichen Gründen. Dann aber auch Grabara auch aus offensichtlichen Gründen, weil gerade wir da in der Nachspielzeit den noch hält. Schon was den Spieltag betrifft, dann vielleicht eine der wertvollsten Aktionen sozusagen. Aber dann dachte ich auch, von wegen Meister der Herzen, vielleicht muss man auch nochmal so ein bisschen würdigen, dass Bayern halt so mit 1000 Punkten Vorsprung Meister wird und nur weil es nicht spannend ist, ist ja nicht, dass es keine Leistung ist. Deswegen dachte ich, irgendwie jemand, der das repräsentiert, ist jetzt vielleicht nicht der größte Impact dieses Spieltags gewesen, aber ja insgesamt dann doch irgendwie, da ich dann Diaz noch genannt. Genau, das wären so meine Kandidaten. Also man kann sich quasi jetzt aussuchen, ob man Grabara oder Diaz in die Tabelle einträgt.
Ich schreibe Karim Diaz.
Genau, ja.
Ich schreibe Camille Diaz auf, dann haben wir beide mit drin und kann dann tatsächlich und muss dann eigentlich Jens Day nehmen, weil ansonsten rennen mir hier die Werder-Fans die Kommentarspalte ein und das völlig zu Recht. Also Jens Day aus wirklich naheliegendsten Gründen der MVP, also einer der MVPs dieses Spieltags.
Aber dann haben wir uns ja ganz gut aufgeteilt.
Das finde ich auch. Und das werden wir jetzt bei den Unsung Heroes bestimmt auch machen, Carina. Wen hast du denn da?
Ich habe mir gedacht, ich wollte ein bisschen abseits des Platzes gucken und habe mir tatsächlich Heidenheim und den SC Freiburg geschnappt, weil ich wirklich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Stammzellenspendenaktion für die Freundin von Dingchi. Ich finde, dieses Thema kann man nicht groß genug machen. Und da, wir haben schon darüber gesprochen, sportlich, die beiden Vereine einfach top auf dem Spielfeld, aber auch, dass dann beide Fanlager so mit der Typisierung, ich finde das einfach, das kann der Fußball halt auch. Und diese Power sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen dachte ich, hat es hier ein Sternchen verdient.
Aber wirklich, es ist natürlich eine Typisierungsaktion. Das ist das Wort, das mir vorhin nicht eingefallen ist. Ich werde den Link zu auch der Aktion und noch ein paar Erklärungen dazu, den werde ich in die Shownotes packen. Wenn ihr noch nicht registriert seid, liebe Hörerinnen und Hörer, tut es bitte. Daniel, schwierig jetzt, da hier einen Unsung Hero daneben zu setzen. Aber es ist ja auch in Ordnung, dass manchmal etwas sehr, sehr Wichtiges neben etwas Unwichtigem wie Sport steht. Ja. Wer ist denn dein Unsung Hero?
Ja, fair. Ich habe mich eben schon einmal versprochen, weil ich nämlich Schwäbe gesagt habe, den wollte ich tatsächlich da nominieren, weil ich finde, der hat auch ein paar bemerkenswert gute Vorraten gehabt und vor allem hatte ich das Gefühl, dass er der Unsung-Kategorie gerecht wird, weil ich nicht das Gefühl hatte, ohne den ganzen Diskurs mitzubekommen, aber dass da bis jetzt so mega gewürdigt wurde, dass der schon auch jetzt ein paar Spiele für Köln, glaube ich, ganz gut in der Bahn gehalten hat und wie gesagt, ein paar auch wirklich starke Paraden jetzt in dem Spiel, deswegen wollte ich ihn da jetzt nennen.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Dann verzichte ich auf Kamil Grabara, weil er schon genannt wurde und so richtig Unsung ist er auch nicht und nehme tatsächlich, vielleicht ein bisschen überraschend, das soll ja in der Kategorie so sein, Robert Glatzel. Weil natürlich nach dem Spiel ist es seltsam, jemanden vom HSV zu nehmen, weil sie haben dieses Spiel verloren. Aber der hat ein fantastisches Spiel gemacht und das vor dem Hintergrund der ganzen Historie dieser Saison, die er hatte, eben nicht immer erste Wahl und nicht immer in der Startelf und dann aber eben so eine wichtige Rolle in einem so wichtigen Spiel plus noch eins der wunderschönsten Tore dieses Spieltags. Deswegen mein Unsung Hero, Robert Glatzel. Bleiben noch die Momente des Spieltags und Carina, du darfst wieder vorlegen.
Ja, diesmal vielleicht mehr obvious als die anderen Awards. Ich fand, für mich war ein Moment des Spieltags wirklich Company zu sehen vor den Fans in der Kurve, so ausgelassen, so gelöst, die Meisterschaft zu feiern, so emotional sieht man ihn, finde ich, selten. Er ist immer der coole, zurückhaltende Typ und das hat mich einfach, es war einfach schön zu sehen, dass da so viel Freude ist und er das ja auch mehrfach betont hat, dass man dieses Gefühl, dass es der erste Titel sei, dass man das aufrechterhalten soll. Und ich finde, da geht er mit wahnsinnig gutem Vorbild voran. Und deswegen, habe ich da sehr gerne hingeguckt und auch mit dem Aspekt, dass er ja auch mal nicht die Wunschlösung des FC Bayern war und jetzt so viel dazu beigetragen hat, vor den Fans dann oder von den Fans dann noch so gefeiert wird. War das für mich ein Moment des Spieltags.
Volle Zustimmung. Ich möchte ergänzen, hört nicht irgendwelchen Präsidenten zu, wie sie von Apfelkuchen erzählen oder Ex-Präsidenten. Hört lieber Pressekonferenzen von Vincent Kompany an. Das ist wirklich interessant. Der hat sehr, sehr interessante Ansichten und bekommt es rhetorisch immer sehr gut umgesetzt. Daniel, was ist dein Moment des Spieltags? Willst du auch mit der Meisterschaft der Herzen gehen?
Es zieht sich durch.
Ja. Nee, tatsächlich habe ich da ungefähr das Gegenteil gedacht. Denn wer sagt denn, dass Momente des Spieltags immer positive Momente sein müssen? Die Welt, in der ich lebe, sieht nicht so aus, als ob die impactvollsten Momente immer die schönsten sind. Deswegen musste ich tatsächlich an diese süße Szene denken, weil ich einfach die Tragik und das Elend dieser Szene mich schon ein bisschen mitgenommen hat, dass er nicht mehr spielen kann. Überhaupt, also diese Zeit bei Dortmund eine, glaube ich, beidseitige Enttäuschung war. Und das dann, wie gesagt, vielleicht kann er ja nochmal eingreifen, aber auch diese Saison kaum gespielt hat, dann jetzt mal spielen darf, dann sich verletzt und diesen Elfmeter versorgt. Also diese ganze Häufung von unglücklichen Umständen, die fand ich schon ein bisschen sad und in dem Sinne der Moment, den ich da am konzentriertesten fand in dem Spieltag.
Du hast mir damit die Tür aufgemacht, Daniel. Da nehme ich nämlich auch einen negativen Aspekt. Ich hatte noch einen positiven. Das wäre gewesen das ungläubige Staunen von Manuel Baum, als dann der Strafstoß verwandelt war in Leverkusen. Aber tatsächlich ein Moment, der für mich auch so ein kleines Thema aufmacht, und zwar der Werder Bremen schießt das 2:1 gegen den HSV. Es gibt einen Jubel an der Eckfahne, schon die Frage, ob das so sein muss. Es gibt eine Rudelbildung und danach gibt's rote Karten gegen einzelne Mitglieder auf den Bänken, und das ist mir jetzt häufiger aufgefallen schon in dieser Saison. Ich finde, es muss einen besseren Weg dafür geben, dass man im Stadion und vielleicht auch an den TV-Bildschirmen erkennt, wer hat hier eigentlich gerade eine Karte gesehen, weil bei den Rotverwandten, da siehst du es, weil irgendwann müssen die von der Bank aufstehen und beschweren sich nochmal und gehen dann wütend, schimpfend irgendwie in den Spielertunnel runter, aber wir hatten das auch wieder zweimal an diesem Spieltag, dass ein Schiedsrichter auf die große Entfernung hin zur Bank auf Hinweis des vierten Offiziellen einfach irgendwo auf den Cheftrainer oder dahinter deutet oder auf den Spieler, man weiß es nicht, und die gelbe Karte hochzeigt, man denkt sich so, okay, alles klar. Und ich fände, wir sollten einführen, dass diejenigen, die mit Gelb verwarnt wurden, die haben die Pflicht aufzustehen und sich einmal dem Stadion zu zeigen. Vielleicht verhindert das auch die eine oder andere doofe gelbe Karte. Dann wissen wir nämlich auch alle, wer betroffen ist. Also deswegen diese Szene, aber nur als Anlass für diese Diskussion. Ihr zwei, das hat große, große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euer Wissen. Ganz herzlichen Dank an Carina Dick. Sehr, sehr schön, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, danke. Es hat super viel Spaß gemacht und es ging echt sehr schnell rum. Deswegen vielen, vielen Dank.
Das freut mich zu hören und herzlichen Dank an Daniel Rosbach. War perfektes Timing, Daniel, mit diesem Union gegen Wolfsburg-Spiel. Ich habe mir mehrfach gedacht, ey, Gott sei Dank bist du mit dabei. Du kannst es dann alles einordnen. Danke dir für deine Zeit.
Ja, wie gesagt, immer wieder gerne und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist werbe-paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Infos dazu findet ihr in den Shownotes und der Videobeschreibung. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr habt ja schon gemerkt, wir gehen darauf ein. Ich lese sowieso alles. Manchmal kann ich auch schreiben. Und wir freuen uns sehr darüber. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, typisiert euch, wenn ihr es noch nicht seid. Und ansonsten bleibt oder werdet gesund. Und dann hören wir uns ja bald hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin, euch eine gute Zeit und macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.